Ich fange mal an. Ja? Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin live von der Gamescom, fast live. Nee, wie heißt es immer bei Samstagnacht? Hieß es immer live on tape. Ungeschnitten von der Gamescom. Ich bin der Manu, du bist der?
Micha.
Du bist der?
Daniel.
Wir haben den zweiten Tag Gamescom hinter uns und...
Eigentlich den ersten, ja.
Den ersten offiziellen Tag Gamescom, ganz genau. Wir haben ja gestern schon die Pre-Show sozusagen gemacht. Heute war der erste Tag, der Mittwoch auf der Gamescom, der eigentlich Pressetag. Wir sparen uns heute den Rant über die vielen Besucher am Pressetag. Das macht nämlich jeder. Sehr viele Wildcard-Besucher da und so weiter und so fort. Viele, viele Aussteller... Ausweise im Businessbereich, aber den Rant sparen wir uns. Bei mir ging der Tag los mit der Pressekonferenz von Electronic Arts, die leider am Mittwoch ist und nicht am Dienstag wie die anderen. Da wart ihr nicht, gell?
Nee, nö.
Also EA hat jetzt auch keine großen Überraschungen gehabt, nachdem Microsoft gestern ja auch nicht wirklich Überraschungen auf der Pressekonferenz hatte, außer Halo Wars 2. Wir berichteten, wie so schön ist. War bei EA, war eine ganz nette, unterhaltsame Show, fand ich. Die Bühne ist...
Bei EA eine unterhaltsame Show?
Ja, was ist ich fand die sehr kurzweilig.
Ach so.
Ich habe mich gefreut, Need for Speed zu sehen. Da gab es einen schönen neuen Trailer, der ein bisschen klarer gemacht hat, wie dieses neue Need for Speed funktioniert. Ich habe es leider noch nicht angespielt, aber das geht ja um diese 5 Icons, also quasi diese 5 Spielmodi, die jetzt so personifiziert werden mit... berühmten Icons, also mit berühmten Personen aus der jeweiligen, wie soll man es nennen, aus der jeweiligen Autoszene. Also es gibt halt einen, den Kunstfahrer-Icon. Icon ist ja so dieser Held oder diese stellvertretende, yeah, ikonische Figur, wie Christian
Gunnar
sagt. Nee, Christian sagt das auch.
Echt?
Ja, ikonisch. Egal. Also die 5 ikonischen Gestalten. Und du kannst quasi so deinen Weg durch Need for Speed wählen, indem du halt sagst, ich konzentriere mich jetzt eher aufs Autotunen. Dann sammelst du quasi Punkte oder Ansehen bei diesem Icon und kannst den dann halt irgendwann erreichen, so vom Level. Aber ich glaube, ich spare mir den Rest. Ich will es jetzt mal in Fahrt sehen. Also das war jetzt wieder nur so Hintergrundinformation. Was ich witzig finde, dass nach Her Story, wir berichteten, wo ja sehr viele Videosequenzen oder das ganze Spiel nur aus Videosequenzen besteht und gestern bei Microsoft mit Quantum Leap, mit diesem Serienansatz, wo auch wieder echte Schauspieler mitspielen, haben sie jetzt bei Need for Speed ja auch diese echten Schauspieler. Also irgendwie scheint es so der zweite neue Trend zu sein, wieder mehr auf diese schauspielfilmischen Sequenzen zu setzen und nicht alles nur mit Motion Capture zu machen. Und da arbeiten die dann quasi dein Auto ein. Also wenn du in der Garage mit diesen Schauspielern bist, siehst du quasi dein modelliertes Auto im Hintergrund innerhalb dieser Filmsequenzen.
Und was sind das für Schauspieler? Kennt man die? Oder?
Ich habe jetzt keine... Also stellenweise sind es ja auch echte Personen, wenn ich das richtig gesehen habe, aus dieser Szene. Wie heißt dieser Mega-Drift-König da?
Ken Block?
Der war ja da auch drin. Also den Ken Block, der ist da mit dabei.
Ah, okay.
So, ja. Zumindest hieß der Ken. Ich glaube, es war Ken Block.
Manu bringt ja alles durcheinander.
Nee, das war schon Ken Block.
Ken Block hat Everything is Awesome gesungen.
Und das Ganze war halt so im Gonzo-Journalismus-Stil, dass du halt immer aus dieser Ego-Perspektive die Kamera hast und die Leute dir dann quasi so Handshakes geben und du siehst dann quasi so eine Hand unten aus dem... Das wirkt ein bisschen cheesy und ein bisschen gestellt.
Das war aber bei Need for Speed schon immer sehr fremdschädlich, ja. Fand ich diese Zwischensequenzen.
Ich fand das ganze Ding sah auch extrem cheesy aus, aber ich habe total Bock drauf. Also so, mal gucken. Ich versuche es morgen mal anzuspielen. Unravel, da war wieder quasi so das Highlight, wie bei der E3-Präsentation auch. Der gleiche, dieser nervöse Entwickler, den man sofort umarmen will, kam auf die Bühne und war deutlich weniger nervös. Also entweder hat er sich eine ordentliche Sportzigarette vorher durchgezogen oder er hat vor dem Spiegel irgendwie geübt. Also der war heute viel souveräner.
Vielleicht hat er auch einfach die Reaktionen halt mitbekommen nach der E3 und halt gemerkt, hey, die Leute haben da voll Bock drauf.
Er muss sich keine Angst
machen. Highlight der E3-PK bei EA und ist halt jetzt dadurch Zuversicht und Selbstvertrauen getankt. Ja,
hat man deutlich gemerkt. Er hat auch damit eingeleitet, dass er Reaktionen im Internet gezeigt hat, wie Leute sich selber dieses Viech hieß.
Ich weiß, was du meinst, dieses kleine rote
Schiff. Die Unravel-Figur hat ja so einen Namen, ja, hab's gleich gerade vergessen.
Ja. Ken
Follett. hat er eben gezeigt, wie Leute ihm Bilder geschickt haben, wie die selbst gehäkelt haben und so weiter. Aber was ich gut fand, man hat endlich mal gesehen, wie dieses Spiel funktioniert. Das ist sehr physics-based, also man spannt Schnüre, dann wird diese Schnur zum Trampolin, dann schiebt man so einen Schwimmer dahin, dann kommt die Flut. Micha, du hast es angespielt, du kannst, glaube ich, ein bisschen mehr
zu sagen. Ich habe es angespielt, fand es super cool. Das ist halt ein Puzzle-Performer, also das ist jetzt wenig überraschend, haben wir schon gesehen, aber da wird alles um das Garn drumherum gebaut. Also die Figur kann man eine bestimmte Meterdistanz hinter sich legen, dann musst du halt irgendwie Neues einsammeln und deswegen sind die Areale immer so ein bisschen abgesteckt. Also immer dann, wenn du ein neues Knäuel, Fake-Knäuel wollte ich fast sagen, also so ein neues Wollknäuel findest, ist ein neuer Checkpoint im Prinzip gesetzt und du musst im Prinzip dein eigenes Band, du hast es ja gerade gesagt, für Trampolins benutzen, damit Gegenstände ziehen oder auch physikalische Sachen irgendwie auslösen. Da gibt es zum Beispiel so ein Fernglas, da kommst du an so eine Stelle, wo irgendwie ein See zu sehen ist und du kannst durch das Fernglas hinaus rausgucken auf, weiß nicht, also Menschen können darüber natürlich rausgucken, aber für dich ist es halt eine Art Rampe und du musst das Fernglas halt so umsetzen, also mit dem Gewicht so umsetzen, dass es halt nach oben zeigt. Das ist eine ganz normale Wippe. Mhm. Das ganze Ding baut sich drumherum auf. Und was wirklich charmant ist und was wirklich cool ist, das ging jetzt erstmal alles so ein bisschen, ja, haben wir schon oft gesehen, geil ist, dass du im Prinzip immer zurückklettern kannst. Also wenn du zum Beispiel mit deiner Figur über eine Klippe rüberspringst und du landest irgendwo im Graben, dann bist du nicht komplett verloren, sondern du hast immer die Möglichkeit, anhand deines eigenen Garns zurückzuklettern.
Okay.
Das ist ganz cool. Also das nannten sie, da gab es auch einen Namen für, Fashion EA PR-Namen, den ich jetzt wieder vergessen habe. Als für dich aber im Grunde genommen, dass du nicht immer sofort verloren hast, wenn du wirklich mal irgendwo runterfährst. Das Einzige, was du immer vermeiden musst, ist Wasser und Scherentiere. Es gab nämlich tatsächlich mal einen kleinen Gegner im Spiel, nämlich eine kleine Krabbe.
Und die knipst und dann deinen Faden
ab. Genau, sobald sie deinen Faden natürlich abknipst, weil es geht ja um Isolation und
yeah,
um,
ne,
dass man, also
der Verlust Faden, und so, ja.
Genau, der Faden ist halt so das Symbol nach Hause. Es fängt
das ist der rote Faden des Spiels.
Der rote Faden, ja wirklich, sprichwörtlich. Und naja, und das ist ganz cool. Die der Flair ist auch sehr, sehr schön, muss man sagen. Also das hat angefangen mit einer kurzen Sequenz mit einer alten Dame, die irgendwie so einen Korb hatte, wo irgendwie Garn drin war und dann hast du im Grunde genommen, hat sie dann irgendwie reingeguckt, dann ganz wehleidig geguckt und dann fiel dieses Stück, das du dann bist als Figur, fiel dann einfach aus diesem Korb raus so und dann machst du dich auf diese Entdeckerreise und das ist am Anfang tatsächlich so gemacht, dass das alles so vertrautes Umfeld ist, du gehst zwar vor die Tür, aber es ist irgendwie schön und ne, die Wiese und herbstliche Stimmung und dieses kleine Ding reagiert total charmant auf die Umgebung. Also du hast zwar immer nur diese weißen Augen, die irgendwie eingenäht sind, aber du siehst anhand der Körperhaltung, wie das jetzt reagiert. Und am Anfang war das eher so Verwunderung, also die Freude darüber, raus in die Welt zu gehen, Schmetterlinge fliegen vorbei, alles super. Und dann gab es einen kleinen Sprung in der Demo, dann bist du irgendwann später aufgetaucht, wo du dann schon mitten im Wald warst und hast du schon an der Körperhaltung bemerkt, dass dieses Wesen total verunsichert war. Und das hat mir. Und
das hat so einen realistischen Look auch, ja, gell? Ja. Also so plastisch, also nicht wie Yoshi's Woolly World, alles so 3D-modelliert und trotzdem irgendwie haptisch, sondern so, als würde wirklich so eine Stofftierfigur da durchlaufen. Ja, Pikmin, ja.
Wie Pikmin, ja. Also sieht nicht ganz aus wie ein Foto, aber geht so tendenziell in die Richtung.
Auch mit dieser Unschärfe und so spielen die ja ganz arg, dass du wirklich so eine Miniaturfigur eigentlich bist.
Also die Steuerung ist total tight, also muss ich wirklich...
Tight, Alter!
Ja, das ist ja bei so einem Spiel total wichtig, aber die reagiert sehr gut, die reagiert fast zu gut. Also ich habe, man muss wirklich ziemlich genau agieren mit der Physik und so. Das ist, fand ich ein bisschen knifflig am Anfang, aber wenn man da einmal drin ist, das hat sich ganz fantastisch gespielt und die Stimmung macht es wirklich ausschlaggebend. Also die Stimmung ist wirklich toll, wenn man so melancholische Sachen macht.
Macht die Musik wahrscheinlich auch eine große Rolle.
Ja, total. Also das war leider ein bisschen leise über meine Kopfhörer. Ich konnte es auch nicht lauter drehen, deswegen kann ich das jetzt nur so ein bisschen erahnen. Aber ich glaube, das war sehr, sehr harmonisch und sehr, sehr stimmig. Also das sollte man, wenn man sowas mag, unbedingt im Auge behalten. Sehr schön.
Mirror's Edge, habt ihr da was mitgekriegt heute von?
Ah, hätte ich gern, aber...
War leider auch nicht spielbar, ja. Also es war auf der PK, wurde das eben gezeigt. Ich freue mich so darauf. Also es ist genau das, was wir seit Jahren uns von dem neuen Mirror's Edge erwarten. Irgendwie.
Cool.
Habe ich gerade Mass Effect gesagt? Nee, Mirror's Edge. Ja. Also Faith ist die alte sozusagen, aber eben die alte...
Wie die alte.
Also es wirkt eigentlich wie nochmal eine Neuauflage von dem Spiel mit den neuen Möglichkeiten. Also es geht nicht direkt weiter oder so von der Geschichte. Aha. Und du hast halt so diese Welt und im Grunde genau das, was man erwartet eigentlich von dem neuen Mirror's Edge. Du läufst da halt rum. Ich würde es so gern in VR spielen. Aber ich glaube, das wäre ein absoluter Instant-Kotzeimer. Weil du eben dann auch so Purzelbäume schlägst, wenn du aufkommst. Eben so dieses Parcours-Laufen wird da ja wieder umgesetzt. Und ich glaube, sie haben die richtigen Schlüsse gezogen, was halt beim ersten immer so gesagt wurde, dass das Gunplay nicht funktioniert.
Ja.
Kam dort überhaupt gar nicht vor in dieser Gameplay-Demo.
Ich glaube, das wurde auch komplett gestrichen.
Das haben sie meiner Meinung nach komplett gestrichen und ist auch gut so und richtig so.
Auch gar nicht zur Vorlage
und so. Und stattdessen gibt es eben so Nahkampf-Moves. Also sie hat halt so ein paar Kung-Fu-Moves, nenne ich es jetzt mal, drauf und hüpft halt von der Wand ab und schlägt denen halt die Waffe aus der Hand und so. Das funktioniert wirklich gut. Wir müssen ganz kurz Pause machen. Wir müssen umziehen. Bis gleich.
Zu Hause eben.
Also genau das, was man eben von dem Mirror's Edge erwartet. Da waren wir stehen geblieben. Freue ich mich sehr drauf. Bin gespannt, wie sich dann wirklich spielt, ob das eben mit diesem Open-World-Konzept funktioniert.
Ja.
Also dass man da über die Häuserdächer und sich dann irgend so Missionsgeschichten aussucht. Aber ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, weil so dieses dich durch die Welt leiten, das funktioniert einfach in dieser sehr sterilen weißen Welt, weil die einfach mit den Farbcodes da ganz gut arbeiten können. Und bin gespannt. Wird gut.
Soll da wieder hin?
Ach so. Genau. Ansonsten bei der PK, ich glaube, die Sachen können wir überspringen. Sims 4, da war eine mega Tanzparty auf der Bühne und alle in dem Saal so, was soll das jetzt?
Ja.
Da kommt ein neues Add-on. FIFA brauchen wir auch nicht, will ich erstmal anspielen. Aber Star Wars Battlefront haben sie einen neuen Modus gezeigt. Der sieht sehr, sehr geil aus. Fighter Squadron, wo du einfach wirklich nur den Luftkampf gesehen hast. Mhm. Also du steigst in X-Wing, A-Wing, B-Wing. Ich glaube, Slave One konnte man auch sehen, der Millennium Falcon. Also DICE macht einen kompletten Flug, wie heißt es, Dogfight-Modus in das Spiel. Und ich habe auch getwittert, wenn es allein diesen Modus als Spiel gäbe, das würde mir eigentlich schon reichen. Ja, so Dogfights im Star Wars-Universum sah sehr, sehr cool aus. Habe ich total Bock drauf. Genau. Aber wie gesagt, habe ich auch noch nicht angespielt. Müssen wir mal gucken. Daniel, was hast du dir denn noch angeschaut?
Also mein Tag fing recht ruhig an. Was schon mal sehr witzig war, dass ich da angekommen bin und der PR-Typ war schon da, aber der Stand war noch abgesperrt, weil die irgendwie verschlafen hatten, die anderen. Und es hat dann aber trotzdem geklappt. Das fing an bei Head Up Games. Das ist so ein kleiner deutscher, so ein Indie-Publisher, die sich auch öfter mal so Indie-Sachen raussuchen. Die haben zum Beispiel das Gone Home, haben die ja dann nochmal nachträglich...
Auf Deutsch Kopfabspiele.
Kopfabspiele, genau, ja. Haben die sich nochmal dann auf Disc quasi veröffentlicht und so. Da brauchen wir jetzt nicht viel Worte zu verlieren. Ich wollte nur zwei Sachen sagen. Und zwar den Bridge Constructor Stunts. Hammergeil. Und zwar ist das Bridge Constructor mit Trials.
Boah.
Und es sah...
Du baust erst und dann fährst du.
Genau, du baust dir die Rampen und dann fährst du da selber mit Trials-Dingern drüber. Und ich meine, das ist... Bridge Constructor für sich ist schon super witzig. Und wenn du dann halt danach noch Trials-Elemente drin hast, also...
Mit was fährt man da drüber?
Also ich bin mit so einem Monster-Truck gefahren. Aber ich habe dann noch nicht gesehen, was danach... Weil es gab nur erst einmal zum Anschauen. Aber wie gesagt, muss man nicht so viel sagen. Ist zunächst für iPad geplant, soll aber danach wohl auch für Konsolen kommen. Und klingt halt mega witzig, weil... Ich glaube, wenn man Trials halt mag und Bridge Constructor, dann ist die Summe natürlich nochmal besser.
Ja.
Dann In Between.
Oh,
sagt
ja.
das von euch was? Das
ja.
Okay.
Artsy Fartsy. Ein echtes Kunstwerk, hat der Red Dot Award gesagt.
Okay, da geht es halt darum, dass ein Mensch hat Krebs und er weiß, dass er daran stirbt und dann durchläuft er diese, was ist das, Five Stages of Grief oder wie das heißt, also dieses Leugnen, Aggression, Verzweiflung oder was, und die durchläuft er, und das Spiel ist einfach im Prinzip ein relativ einfacher Puzzle-Plattformer, ein 2D-Puzzle-Plattformer, wo man dann eben die Schwerkraft ändern kann, also zumindest ist das der Teil, den ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob da noch mehr kommt, aber man kann die Schwerkraft ändern und dann fällt man nach runter, muss aufpassen, dass man nicht in die Stacheln fällt, dann muss man halt irgendwelche Schalterrätsel, indem man Kisten rüberschiebt und so. Also sah spielerisch jetzt schon ganz witzig aus, und dann bin ich mir echt sehr gespannt, wie das dann auch irgendwie mit dieser doch ernsten Thematik irgendwie verbandelt wird.
Aber warst du jetzt in dem Level, hat der dann quasi das Thema Trauer oder wie?
Genau, also
das
ein
vorstellen?
Level war dann zum Beispiel, dass er halt Angst hat, und diese Angst wird repräsentiert durch schwarze Wolken, die auf ihn zufliegen. Und wenn er in diese Wolke reinkommt, die nähert sich so von allen Seiten vom Bildschirmrand, dann ist er eben gestorben. Oder du als Spieler hast dann das Level verloren. Und das heißt, du schaust dann so nach rechts oder links immer, weil immer wenn du hinschaust, also wenn du quasi im wahrsten Sinne des Wortes der Angst ins Auge schaust, dann geht die halt wieder zurück, diese schwarze Wolke. Also das heißt, du musst dann immer schauen, dass du irgendwo runterfällst und im richtigen Moment in die richtige Richtung guckst, damit diese Angst wieder weggeht. Also es ist dann schon so spielerisch eingebaut. Ich weiß aber halt eben noch nicht, wie der Rest der Story erzählt wird. Also ob das dann wirklich auch, weil es ist ja schon ein sehr heikles Thema, wie man das dann irgendwie spielerisch überbringt. Ja. Genau. Das fand ich ganz cool. Und dann habe ich war ich noch bei Ubisoft, habe noch irgendwie For Honor und Division, aber da haben wir im Vorgespräch schon gesagt, das besprechen wir morgen ausführlicher.
Weil wir morgen auch Ubisoft-Termine haben und dann können wir da zu dritt drüber sprechen.
Ja. Und dann danach mein, ich würde sagen, kleines Highlight des Tages, Lara Croft Go, war total geil, weil der Entwickler auch einfach so begeistert war, dass ich irgendwie voll viel wusste über Hitman Go und er hat sich richtig gefreut.
Das sind die gleichen, oder? Das ist Montreal.
Ja, genau, das sind die gleichen so. Und,
hast du mit diesem Schweizer gesprochen?
Nee,
mit dem
ich ein Interview Kollege hatte? War dabei. Ich habe ihn dann nicht gefragt, okay. Ach, das ist ein Schweizer. Ich habe nämlich gesagt, ein Deutscher. Und dann hat er es so überlegt und hat gesagt, ach so, nee, ja, das ist der sowieso.
Ja, ein Schweizer, genau.
Okay.
Also kurzer Hinweis, wir hatten den Entwickler von Hitman Go, den Schweizer Entwickler, der bei Ubisoft Montreal,
nicht Ubisoft,
Square Enix Montreal sitzt, im Interview, also
genau.
Mal gucken. Ja.
Und ich fand das total cool, weil der erstens war der total begeistert, ich glaube, das ist jetzt meine Vermutung, aber ich glaube, die haben halt voll oft da so Leute sitzen, die überhaupt keinen Bock auf das Spiel haben und sich denken, ich will das fette Lara Croft sehen und habe hier den falschen Termin gewählt. Und,
weil die PR-Menschen den noch runtergeschoben haben.
Wahrscheinlich. Genau.
Bei dir war es umgekehrt.
Bei mir war es umgekehrt. Ich war so, ey, das will ich unbedingt sehen. Auf jeden Fall, ich fand es halt total geil, dass sie gesagt haben, wir haben uns echt Gedanken gemacht, weil am Anfang haben wir es wirklich auch versucht, mit dieser Brettspieloptik so zu machen und mit statischen Figuren, die man halt rumschiebt. Und
also wie man es halt mit
Go so. Ja, genau. Und dann haben sie festgestellt, das passt überhaupt nicht zu Lara Croft. Mhm. Und jetzt haben sie es ähnlich, aber doch anders gemacht, nämlich Lara ist jetzt animiert, das heißt, sie läuft als Figur, sie macht ihre Rollen, sie kraxelt irgendwie von Abhängen runter, also genau, was man halt kennt aus Lara Croft und, oder beziehungsweise Tomb Raider. Und der Unterschied ist aber, dass sie gesagt haben, es muss halt irgendwie anders funktionieren, aber trotzdem diese Rundenartigkeit. Und dann haben sie halt rechts oder, also dann läufst du halt trotzdem diese Linien lang, weißt du, mit den Punkten. Und dann hast du diese gleichen Rätsel, wie man sie halt auch kennt, dass dann zum Beispiel die Gegner von vorne dich angreifen. Also musst du irgendwie schauen, wie du so einen Weg durch dieses Labyrinth findest. Mhm. Dann gibt es halt zum Beispiel...
Aber es ist trotzdem diese rundenbasierte Art.
Genau, also dann gibt es halt zum Beispiel Schlangen, die drehen sich halt nicht um. Dann gibt es halt irgendwie Sägeblätter, die dann irgendwie mit jedem Zug, den du machst, gehen die auch eins weiter. Also schon... ganz viele Elemente von Hitman Go, aber dann trotzdem irgendwie nochmal anders gemacht.
Bei Hitman war es ja quasi dieser Stealth-Ansatz, dass man eben ausweicht, nicht gesehen wird, Sachen ausschaltet und dann den Kill durchführt und hier ist es halt Tombs, oder?
Genau, du musst Tomb im Prinzip Raiden. Bei jedem Level nur ans Ende kommen und dort halt dann den Tomb machen. Und, cool. den Schatz des Tombs heben quasi.
Das hat so ein bisschen so einen Zeichentrickstil, oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, also so ganz, ganz klassischen Zeichentrickstil, arbeiten ganz viel mit so Parallax-Scrolling, was total geil aussieht, dass du so im Vordergrund so Blätter vorbei ziehst, die dann so näher dran sind und wirklich cool, ich habe auch selber da schon spielen können, kommt jetzt ja auch schon bald raus und was ich auch cool fand, war, dass sie irgendwie gesagt haben, ja, bei Hitman Go haben die Leute alle sich dafür bedankt, dass sie halt kein irgendwie Free-to-Play oder sonst was gemacht haben und deswegen behalten sie es jetzt auch bei, also sprich einmal zahlen und gut ist. Und,
ich glaube, da sind so Level-Packs, aber das ist ja super.
Ja, das ist ja okay. Genau. Also ich finde so Level-Packs, wo man halt sagt, ja, das zahlst ja nochmal irgendwie 50 Cent und dann kriegst du nochmal zwei Level dazu. Mhm. Gerne. Aber halt, es geht jetzt nicht ein, ja, du musst irgendwie Münzen sammeln oder du kannst da nur 3 Züge am Tag machen und dann musst du das kaufen. Also das, wie gesagt...
kommt das jetzt schon bald?
Ja, oder? Kommt jetzt irgendwie Ende August, kommt schon raus für cool. iOS und Android kommt dann ein bisschen später. Mhm. Also ich glaube, das wird total super, weil auch das, was ich gespielt habe, macht total Spaß und es war halt wieder so dieses okay, es fühlt sich Lara Croftig an, obwohl ohne es eigentlich ganz anders, genau, ganz anders ist.
Irgendwie. Und halt wieder dieses Mobile Devices perfekt eingesetzt, oder? Also die Spielidee dem Gerät angepasst, dass es ein Touch-Display ist und nicht versucht, Lara Croft auf ein Mobile-Gerät zu pressen.
Ja, okay, klar, aber im Grunde, wenn man ganz ehrlich ist, könnte diese, du brauchst ja nicht viel außer vor, zurück, rechts, links interagieren, das könntest du auch mit dem Controller machen.
Ja, vielleicht kommt ja dann nochmal eine Umsetzung.
Micha,
was hast du mir gesehen? Okay, danke schön.
Ich kurz mal ein bisschen ab. Also ich habe heute viel Indie und viel Japan gesehen, aber ich kann nicht alles, weil das war unglaublich viel. Also heute Morgen der erste Termin war bei Miss America.
Oder? Ja, das hätten wir nicht viel gesehen.
Nein. Obwohl, hier ist eine Riesenliste, aber das kann man unmöglich alles in einem Gast besprechen. Aber
meine Liste ist viel größer.
Ich habe heute Morgen Miss America gesehen. Die haben mal wieder, die haben mir direkt am Anfang eine dicke Mappe in die Hand gedrückt. Ihr seht es ja selber, es sind irgendwie 11 Titel, 12 Titel. Die
waren alle da.
die alle im nächsten Jahr alle kommen, so im Laufe des nächsten Jahres, das ist total verrückt viel. Ich kann nicht alles davon erwähnen. Ich finde nennenswert, finde ich, weil es
ziemlich viele Fans
wird. Genau, danke an Romper. Das ist ein Spin-off. Das ist kein, nicht so, so eine Play Novel wie vorher, sondern das ist so eine Mischung aus Slasher und Survival Horror. Okay. Aber mit dem Danganronpa Romper-Kniff. Zum Beispiel, also du spielst so zwei Charaktere, aus dem, die man aus der Reihe kennt. Das sind zwei Mädels, ich habe die Namen jetzt vergessen. Und sie haben halt zum Beispiel nicht normale Schusswaffen, sondern die eine hat ein Megafon dabei und schießt mit diesem Megafon. Also man wechselt Schüsse und brüllt da irgendwas rein und dann ist es, funktioniert wie ein Schuss. Man kämpft natürlich gegen diese Bären, gegen den...
Was für ein Genre ist es denn?
Ja, ja, wie gesagt, eine Mischung aus Survival Horror und Slasher. Also es mischt beides so ein bisschen.
Wie heißt denn der? Kuma?
Kuma, genau.
Nee, da heißt doch sowieso Kuma, Nanakuma oder so.
Nanakuma, genau.
Nee, ich hätte jetzt irgendwas sagen, würdest du immer
ja, das
sagen.
Ist, ja, der genau. Heißt wirklich Nanakuma, glaube ich.
Echt?
Monakuma.
Kennt Monakuma,
Monakuma genau. Ja, irgendwie sowas.
Kennt Block.
Und man hat aber auf jeden Fall, also es spielt sich so, es sieht erstmal aus wie Resident Evil und Co., ne? Third Person,
okay.
Ein bisschen gruseliger.
Also ganz so. Anders als es auch.
Ganz anders, also es hat gar nicht so, es hat sehr viel Geschichte, aber trotzdem, also die Präsentatorin hat direkt gesagt, so, ich werde jetzt eine Menge skippen, weil wir sehr viele Textsequenzen drin haben. Da war sie die Hälfte der Zeit eigentlich nur damit beschäftigt, irgendwelche Zwischensequenzen wegzuklicken. Also es hat auch wieder viel Story, die ja auch irgendwie verwoben ist mit den beiden anderen Spielen.
Und, ich habe aber bei Danganronpa eh das Gefühl, ja. Also man darf da nichts nach irgendwelchen Seriösitätskriterien oder Realismus, sondern das muss absolut überdreht sein.
Absolut überdreht. Es war auch so, also dann hat sie uns, um uns zu beweisen, dass es ein echter Danganronpa-Titel auch ist, ein paar Special Moves gezeigt und dann gibt es so einen Charakter, die hat eine Schere als Waffe. Das, also, ne? Und schnitzt damit diese Figuren auf und die also zerplatzen aber nicht, sondern die wirken so wie so Pappfiguren. Und dann gibt es so Sequenzen, die völlig überdreht dargestellt werden, mit bunten Hintergründen, mit Regenbogenfarben und so. Und sie kommen dann auch so wie Heidi da reingesprungen und machen dann aber plötzlich ultra brutale Killer-Moves. So.
Ja.
Und das, also ich glaube, Danganronpa, das trifft den Nagel total auf den Kopf. Das fand ich ganz gut.
Wie heißt es?
Danganronpa, muss selber nachschlagen, Another Episode Ultra Despair Girls.
Also, das hat immer so ewig geile, lange
Titel. Brainstorming Zeit. Muss wahrscheinlich, das müssen wohl die Lieblings-englischen Begriffe gewesen sein. Ja, aber es sah wirklich witzig aus.
Die haben das ausgewürfelt einfach aus dem... die haben so eine Slot-Maschine, wo einfach... dann so bing, bing, bing.
This American Name Generator.
Ja. Was sie leider nicht gezeigt haben, was auf jeden Fall gut wird, ist das Gaia 5, da brauchen wir dann gar nicht drüber reden. Das ist erstaunlich beschissen aus, ja, bei Rodea, The Sky Soldier... das ist ein Spiel, das ist von dem Designer von Sonic und von Blasted Knights, wo der Typ so durch die Luft fliegt. Kennt ihr bestimmt, ne?
Das ist ja, ein
total seltsames
Sega-Spiel.
Ja. Genau. Und die machen so schon überall das Licht aus.
Oh, endlich, es hat total geblendet.
Es ist gerade so ein bisschen diese Szene wie auf der Titanic, weißt du, das Licht geht aus und sonst was, aber wir stehen noch in der Ecke und sagen so, Gentlemen, it's been an honor to cast you.
Also das Rodea Sky Soldier, das sollte ursprünglich für die Wii rauskommen und dann haben sie sich dann doch irgendwie, dann ist das wohl sehr lange in der Produktion gewesen und dann wollten sie es dann auch noch für die Wii U rausbringen. Und das Besondere ist, wenn man das Spiel kauft, kriegt man sowohl die Wii als auch die Wii U-Version in einem Paket und sie unterscheiden sich sogar ein bisschen. Ist auch fair, also aber so oldschoolig sah es auch tatsächlich aus. Also es war wie Knights im Prinzip, man flog rum und hat Angriffe gemacht und blablub und da gab es zwar irgendwie verflochten mit einer Geschichte, die ich natürlich auf die Stelle nicht verstanden habe und es sah nicht gut aus. Es sah super behäbig aus und nicht wie, also wie Knights eigentlich, wenn man so möchte, nur Knights ist halt auch mal ein paar Jahre alt so und das hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Was ich aber richtig, richtig mega fett geil fand, war Persona 4 Dancing All Night. Ehrlich, das ist richtig cool, weil das ist ein Tanzspiel im Persona-Universum und das klingt eigentlich so, als dürfte das gar nicht funktionieren.
Story-driven Music-Genre.
Ja, es ist ein, und das ist wirklich so, dass sie da irgendeine Geschichte ausgedacht haben, dass diese Charaktere, die man aus dem Persona 4-Universum kennt, die auch sehr beliebt sind, das sind ja sehr, sehr sympathische Figuren.
Ein geiles Spiel.
Die müssen halt irgendwie ein Tanzbattle oder so machen und da geht es halt auch irgendwie mehr. Ich weiß es auch nicht.
PS Vita.
Ja. Und es kommt
ein Tanzspiel für die PS
Vita. Genau, und es kommt für die Vita, erstaunlicherweise. Das ist echt interessant.
Also es ist eher so ein Rhythmusspiel, oder?
Genau, es ist ein Rhythmusspiel.
Tanzspiel habe ich jetzt gedacht, sowas wie bei Ubisoft, so Let's Dance oder so.
Nee, gar nicht. Also es ist ein Rhythmusspiel wie zum Beispiel...
Das Licht muss aus!
Eben! Von Strom trennen!
Das ist so, also ist im Prinzip so ähnlich aus. Wie dieses Sega, wie heißt das? Man hat so eine Mikro, man muss da irgendwie Knöpfe im Rhythmus drücken. So.
Okay, cool.
Und dann siehst du diese Tanzchoreografie der Figuren im Vordergrund und die hat es aber gemacht. Weil ich fand diese ganze Tanzchoreo hammer cool. Also ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben. Wahrscheinlich haben sie echte Tänzer genommen. Und oft ist es so, dass man sich ja total auf die weiblichen Figuren konzentriert und der Rest ist egal. Aber so geile Dance Moves bei Kerl habe ich noch nie in einem Computerspiel gesehen. Das sieht sau cool aus. Nein, wirklich. Also Ladies, ne, wenn ihr die Figuren mögt, ihr müsst euch dieses Spiel angucken. Er
stellt seine Sexualität in Frage.
Nein, das ist wirklich cool. Also diese, weil diese Figuren, da gibt es so einen Typen, der hat so orangene Haare und das, wenn, du siehst im Menü ja schon, welcher Song für welche Figur auch
geschrieben ist. Und ist das so J-Pop dann alles?
Ja, so Pop, J-Pop, also ist schon eher so J-Pop-lastig ziemlich stark, ja. Popmusik auf jeden Fall. Ich weiß, es ist so eine Mischung aus Englisch und verschiedenen asiatischen Sprachen. Ich denke, verstärkt J-Pop, passt aber super zu Persona. Also es hat auch diese Farbkomposition von Persona 4, also sehr viel
Ganz Geld, kurz, kann ich mir so vorstellen wie Elite Beat Agents von der Steuerung oder eher so wie dieses Dance Dance Revolution, so Pfeile?
Eher wie Island Beat so. Also die Symbole, die kommen von der Mitte aus und gehen zum Rand.
Ja.
Eigentlich ist es wirklich wie halt so. Ne? Also die Symbole musst du dann im Rhythmus treffen und die starten von der Mitte. Super Ding. Ich glaube, das wird geil. Ist schade, dass es nur für Vita kommt. Ich hoffe, dass sie dann noch einen Konsolenpack machen, weil ich weiß nicht, aber sieht super aus, ja. Der Rest ist, das muss man jetzt nicht mehr einzeln besprechen. Das sind also, wer Japan-Sachen mag, der wird sich da.
Ja, du wirst ja viel von den Sachen auch spielen und da gibt es dann separate Folgen zu.
Nö.
Da wette ich drum.
Doch. Also, die haben wieder sehr viele spannende Sachen. Was habe ich sonst noch gesehen? Also, ich habe ziemlich viele Indie-Sachen gesehen.
Dann, während du suchst, lass mich doch nochmal.
Ja.
Ich war bei Versus Evil, das ist ein Publisher. Da bin ich hin, weil die Banner Saga gemacht haben.
Ja.
Banner Saga 2 kommt bei denen.
Cool.
Und ich bin eigentlich wegen Banner Saga 2 hin. Und dann war aber so halt die Tour durch den Booth, die haben halt alle Titel gezeigt. Und da habe ich ein paar Perlen entdeckt, die ich gar nicht so erwartet hatte. Also Afro Samurai 2 kommt.
Ja.
Da mochte ich den ersten auch schon sehr. Da habe ich auch gedacht, ah cool, das sagt mir was, der Name. Wird halt so ein Hack'n'Slay. Aber was ich richtig, richtig geil fand, Banner Saga 2 wird halt wie Banner Saga 1, da gibt es jetzt keine großen Überraschungen, geht halt weiter, diese sehr melodramatische Stimmung wird fortgeführt, sie machen deutlich mehr von diesen Zwischensequenzen, diese handanimierten Geschichten.
Cool.
Also, und haben sehr viel Feedback, was im ersten Teil nicht so gut war, sehr viel Feedback aufgenommen und ändern das. Also, gibt neue Gewinnoptionen, dass du halt nicht immer den gleichen Kampf hast, das war beim ersten ein bisschen repetitiv. Aber was mich total überrascht hat, war Armikrok.
Ja, das ist geil.
Das ist von den Earthworm Jim-Machern und es ist komplett Stop-Motion animiert.
So
das
gut.
Wird ein Point-and-Click-Adventure.
Mhm.
Du siehst ein bisschen aus wie auch der Earthworm Jim selber, der Hauptcharakter. Also wie so ein Wurm in so einem Raumanzug, erinnert sehr stark daran, aber komplett knete. Die haben dann so ein kleines Making-of gezeigt.
Ja.
Ein Traum, echt ein absoluter Traum.
Ich habe den Kickstarter gebackt, deswegen, das ist hammer cool. Das ist der Nachfolger von Skull Monkeys und dem, wie heißt denn das? Das ist so, auch so ein Adventure.
Ja.
Ich komme nicht auf den Namen, aber so ein altes PC-Ding.
Ich habe zwar nicht so Bock auf Point-and-Click-Adventures, aber allein vom Setting will ich es halt spielen. So völlig überdreht, ganz wirre Charaktere und du klickst halt irgendwo hin und dann läuft halt wirklich diese Knetfigur handanimiert dahin und löst dann diese Maschine aus und es ist halt alles so knet und so irgendwie so handgebautes Material.
Ja.
Also großartig. Army Croc geschrieben. Wird super und kommt jetzt auch gleich direkt nach der Messe, 18. August.
Ach, so cool.
Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Und große Überraschung war für mich Sky Shines Bedlam. Das hat mir überhaupt gar nichts gesagt. Ist von den auch von den Banner Saga Leuten, ist die gleiche Engine. Also sieht auch aus wie Banner Saga von Rundenstrategie. Du ziehst so deine Einheiten über dieses Grid. Aber
gezeichnet.
Bitte?
Auch so gezeichnet.
Also. Auch gezeichnet, ein anderer Stil. Also aber auch alles handgezeichnet. Hat mehr so diese Comic-Serien-Look. Und vom Setting her hat er gesagt FTL, dieses Roguelike, dieses, kennt ihr, dieses Roguelike mit dem Raumschiff, meets Mad Max, hat er gesagt. Also spielt quasi auch in so einem Wasteland, postapokalyptisch und FTL deswegen, weil du eben Permadeath quasi hast. Also du versuchst halt so lang wie möglich, so wie Oregon Trail, deinen Trupp quasi so in diesem Wasteland durchzuhalten. Und wenn du halt keine Ressourcen mehr hast und stirbst und die Kämpfe verlierst, bist du halt einfach platt und fängst von vorne an. Bin ja nicht so der Fan von diesen Roguelikes, aber mit diesem Setting und mit diesem Banner-Saga rundenbasiert sehr viel Bock drauf. Und es spielt sich deutlich schneller als Banner-Saga selber. Das ist ja sehr behäbig, sehr strategisch und ist ein bisschen actionorientierter.
Und FTL war ja ein iPad-Spiel auch.
FTL ist ein iPad, gibt es aber auch für PC.
Ja, aber, aber das andere?
Das ist PC. Ach so. Also Desktop und PC. Okay.
Also das heißt, du musst jetzt endlich mal einen PC kaufen. Ne?
Ich spiele es einfach auf meinem Mac. Also. Und ganz kurz noch, weil es eine coole Idee war, bei dieser Tour Like a Boss wird ein Mobile Game, aber die Idee ist irgendwie ganz nett, du spielst quasi einen Endboss in einem MMO.
Cool.
Ja? Und die Computergegner, die auf dich zurennen, das sind dann lauter so, sehen aus wie so Minecraft-Figuren in einem MMO. Ja. Gibt halt so verschiedene Klassen, so Heiler, Kämpfer, Bogenschützen. Und da kommen dann immer so kleine Sprechblasen, so, ey, du Noob, lass uns von hinten angreifen. Wo sind die Heiler? Heal me. Und dann hat diese typischen Abkürzungen, weißt du, so HL, PLZ, so heal me, please. Oder klick, klick, klick.
Also
oder
so der gespielte Gildenwitz quasi.
Genau, der gespielte Gildenwitz, ja. Und es ist aber ein Singleplayer-Spiel, aber du kommst dir halt quasi vor wie so ein dicker, dicker Boss. Und du kannst dann halt verschiedene Bosse auswählen. Also so ein sehr unterhaltsames MMO umgedreht quasi.
Geil.
Sieht sehr lustig aus, ja. Und du musst dann zum Beispiel losziehen und den Questgeber killen, damit eben diese blöden KI-Gegner nicht mehr kommen.
Das ist cool.
Also die Idee
damit
klang
der die Quest nicht mehr rausgibt. Ja,
genau.
Hast du noch was? Oder war so,
ja, ich, mach du wieder, ja.
Ich habe dann nämlich danach mein einstündiges Hands-on bei Homefront gehabt, wo wir ja gestern schon bei der Microsoft PK drüber gesprochen haben. Da gab es dann heute natürlich sowohl Hands-on, also sprich, man konnte ein bisschen länger spielen.
Revolution! Und gab's auch Revolution!
Ich finde das übrigens total komisch. Ist denn Revolution nicht immer die linke Hand?
Musst die haben die rechte hoch.
Genau, die haben immer die rechte hoch. Also es ist im Prinzip eine rechtsgerichtete Revolution.
Scheiße.
Da
steckt bestimmt dieser Doc Inders dahinter.
Wahrscheinlich, ja. Also es war ganz interessant, weil sie auch so ein bisschen sich so distanziert haben von diesem ersten Spiel und gesagt haben, so, da haben wir gar nichts mit zu tun. wir haben im Prinzip, wie gesagt, wurden halt damit beauftragt und das sind ja auch die, die Timesplitters und sowas gemacht haben. Und das sind, das sind ja diese...
Sold.
Und das Studio ist dann halt einfach unter diese Mühlen geraten. So. Dann kam erst THQ, dann sind die pleite gegangen. Dann ist das irgendwie mit Crytek, das haben wir gestern auch schon aufgedröselt. Also, aber die haben eigentlich gesagt, es ist so zu 95% ist das Team eigentlich immer gleich geblieben, hat immer an diesem Homefront gearbeitet und es kam halt immer nur neuer Publisher. Und hat halt irgendwie gesagt, so, ja, wir machen das halt jetzt. Was habt ihr da? Ja, schaut ganz gut aus, machen wir weiter. Und so lief es dann im Prinzip ab.
Aber stellenweise müssen sie ja dann gesagt haben, sieht nicht so gut aus, oder? Also mein THQ war klar, die waren einfach pleite, aber der andere Wechsel?
Crytek hat doch auch Finanzprobleme gehabt und wollten das ganze Studio loswerden und haben halt gesagt, wir können es nicht weiter finanzieren, also suchen wir einen Käufer. Und,
okay.
Also
am Spiel selber lag es dann
sozusagen. Am Spiel selber lag es ja nie, weil das Team ist ja immer gleich bestehen geblieben und es hat dann weitergearbeitet. Aber gut, aber mal zum Spiel, weil... Ich muss sagen, am Anfang fand ich das sehr frustig. Da habe ich überhaupt nicht damit klargekommen. Da habe ich mir gedacht, was ist denn das für eine Scheiße? So ein Schrott. Weil ich da irgendwie stand und es kamen immer mehr Gegner und es fühlte sich halt an wie so Call of Duty. So, du stehst halt irgendwo und es kommen immer mehr Gegner und Wellen von Gegnern und sowas. Und dann kam halt so ein Entwickler her und hat mir gesagt, so, also Junge,
du Kacknuch.
Ich erkläre dir jetzt mal, wie das Spiel funktioniert. Und zwar hat er gesagt, schau mal, über dir ist so eine Drohne. Und solange du in diesem Bereich von dieser Drohne bleibst, schickt die halt immer mehr Gegner auf dich. Also versuch mal irgendwie aus diesem Sichtkegel von der Drohne zu kommen, indem du zum Beispiel mal da unten durchschleichst. Unter dem Gebäude, also quasi durch das Gebäude durchgehst, weil dann ist die Drohne, die oben drüber schwebt natürlich, die verliert dich dann halt. Ja. Und dann kommst du woanders raus und versuch doch mal das und sowas. Und auf einmal hat sich dieses Spiel völlig mir erschlossen und es hat so Klick gemacht. Und dieses, boah krass, natürlich, ne, ich bin ja gar kein Supersoldat, sondern ich bin halt ein Guerillakämpfer. Also schleiche ich. Ich versuche halt so in kleinen punktuellen Angriffen irgendwie Chaos zu stiften. Und dann habe ich gesehen, oh, da hinten ist mein Missionsziel. Und dann habe ich geschaut, ah okay, da oben läuft so ein Riesenrohr zwischen den zwei Gebäuden durch. Das hat auch der Inders da eingebaut. Und dann habe ich versucht halt, jetzt probierst du mal in dem Gebäude die Treppen nach oben zu kommen, weil irgendwie kannst du bestimmt über diese Abflussrohre auf das andere Gebäude, weil da ist dein Missionsziel drin. Da brauchst du nämlich gar nicht durch die Straße, wo die ganzen Soldaten sind. Und dann bin ich auf der anderen Seite von dem Gebäude, auf dem Hausdach, habe ich dann so eine Rohrbombe auf so einen Patrolling-Car, also ich weiß nicht, wie das heißt, so ein
Streifen.
Es war so ein Truppentransporter, also ein gepanzerter Truppentransporter. Habe ich runtergeworfen, dann ist der explodiert. Dann sind dort natürlich, war Riesentohuwabohu, die sind alle dahin und ich konnte in Ruhe auf das andere Gebäude rüberschleichen. Dann war dann Scharfschütze auf dem Dach, den habe ich in so einem Nahkampf-Move ausgeschaltet. Und ich habe auf einmal gemerkt, wie man dieses Spiel spielen muss. und habe, also Open World, nochmal ganz kurz zur Erklärung, das war jetzt nicht irgendwie eine riesige Welt, sondern ich hatte schon einen relativ begrenzten Bereich. Ich weiß nicht, ob das auf die Demo begrenzt war, da kam dann schon immer so, please return to the battlefield, wenn du irgendwie ein Stück weiter raus bist. Aber auf einmal habe ich mich halt wirklich wie so ein Guerilla-Kämpfer gefühlt, der halt in so einer zerbombten Stadt halt rumschleicht und der halt mit den Mitteln, die er hat, arbeitet. Also sprich, der halt mal irgendwie eine Rohrbombe irgendwo hinwirft, um da Chaos zu stiften und dann halt woanders rumschleicht. Und das fand ich auf einmal total geil. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Mhm. Grafisch wird es jetzt nicht der Überbrecher. Also es schaut nett aus, ganz angemessen, aber ist jetzt auch nicht
das... Weißt du, welche Engine das ist?
Keine Ahnung.
Crytek wahrscheinlich noch, oder?
Das weiß ich nicht. Die Cry-Engine kann natürlich sein.
Würde Sinn machen. Aber nee, Quatsch, das war doch bei THQ vorher.
Ja, aber vielleicht haben sie es dann umgebaut, weil Crytek natürlich als...
Die werden schon ihre eigene Engine
promoten. Man sieht so ein paar Rudimente komischerweise, weil zum Beispiel, kennt ihr diese Szene aus Crysis, dass man die Waffe so schräg vor sich
hält? Ja, genau, deswegen habe ich nämlich dran gedacht, ja.
Genau, und dann kannst, also ist natürlich völlig bescheuert, du kannst während der laufenden Schießerei, kannst du die Visiere ändern, die Waffe umbauen, und es ist völliger Blödsinn, aber das kennt man aus Crysis und es ist halt echt ganz cool, weil du dann halt so selber das Visier wählst, was du gerne haben möchtest, dann selber irgendwie sagst, ja, ich möchte vorne irgendwie das Visier, den Lauf dran haben, der halt irgendwie höhere Stabilität und weniger Rückstoß macht und sowas. Also ist auf jeden Fall jetzt nach dieser Hands-on-Session echt auf meiner Wanted-List einen ganz schönen Satz nach oben gemacht, weil ich halt, also weil es war halt so dieses so, nicht noch ein Call of Duty Schlauchshooter und jetzt so dieses, boah, geil, wenn man irgendwo schleichen kann, wirst du mir zustimmen, Micha, ist immer das Beste.
Also stimmst du, stimmst du unserer Vermutung zu, das fühlt sich an wie Far Cry in der Stadt.
Genau, ja.
Aber nur nicht ganz so, also du bist nicht ganz so mächtig, wie bei Far Cry war man ja schon sehr stark eigentlich.
Genau, du bist nicht ganz so mächtig und zweitens, glaube ich, geht es auch darum, dass du nicht diese riesige Insel hast. Also du musst dann eher so kleine Bereiche, keine Angst, du musst auf keine Türme klettern. Ja. Und sie haben auch gesagt, du musst dann halt zum Beispiel so einen Reservepunkt einnehmen. Und wenn du den einnimmst, dann ist es nicht so, dass automatisch alle Gegner in dem Gebiet weg sind, aber da sind dann halt auf einmal andere Guerilla-Kämpfer da. Das heißt, bei mir ist es dann so passiert, ich war kurz vor dem Missionsziel, auf einmal kriege ich halt so einen Funkspruch rein, so, ja, wir müssen hier das Weapons Cache verteidigen, wir werden gerade überrannt und es ploppt dann auch auf der Minimap auf und dann kannst du halt da hin. Und dann bin ich da halt hin, dann musste ich da irgendwie so 4-5 so Nordkoreaner wegballern und dann war halt dieses Weapons Cache auf einmal für mich verfügbar. Und dann bin ich wieder zurück zur Hauptmission. Also das heißt, du kannst irgendwie jederzeit auch einfach abweichen vom Weg.
Und das heißt, du kriegst dann wahrscheinlich auch Unterstützung oder so, wenn du bestimmte Punkte einnimmst oder so, oder? Dann hast du halt da eine kleine...
Genau, also bei mir war es dann halt wirklich so, dass dann einfach so andere... Ich habe jetzt nicht gesehen, dass die was gemacht haben, aber ich war dann in so einem Haus und auf einmal lief halt so ein Trupp von 3 anderen Leuten an mir vorbei. So andere Guerillakämpfer, die waren auf einmal da. Ich habe dann nicht gesehen, dass die mir jetzt aktiv geholfen haben, aber ich glaube, das soll da so symbolisieren, hey, du hast jetzt in diesem Gebiet mehr Einflusskraft gewonnen.
Also man versucht halt wirklich so diese Revolution im Sinne von, man versucht halt die Gebiete wieder zurückzuerobern.
Genau.
Und dann gibt es wahrscheinlich irgendwann eine finale Story-Mission, wo man halt die Stadt dann wieder zurückerobert.
Genau. Aber ich fand es halt total geil, dieses, dass man halt sich so selber diesen Weg halt auch so sucht, wie man da hinkommt und erstmal so schaut, okay, mitten durch die Straße zu rennen, bringt jetzt gar nichts, weil da ist irgendwie der fette Truppentransporter und 200 Soldaten, also viele sind es nicht.
Das hat mir bei Crysis ja auch schon gefallen, aber da war es oft so, entweder gehst du diesen Weg oder diesen Weg, es war nicht ganz so frei.
Ja. Also hier hast du wirklich, also ich sag mal, das war so ein Areal von, sagen wir mal, so 4-5 Häuserblöcken, würde ich mal jetzt behaupten. Ich weiß nicht, ob das deswegen nicht nur die Demo war, ob die größere Stadt dann größer ist, aber ob die endgültige Stadt größer ist, aber ich kann jetzt noch nichts drüber sagen. Und da war auch so dieses, ja, das wollen wir noch nicht irgendwie so. Ja.
Ja, wenn wir gerade bei AAA sind, ich habe mir Uncharted 4 angeguckt, leider zur Enttäuschung aller doch nicht spielbar. Also es war erst angekündigt als selber spielbar, Uncharted 4, aber es gab nur eine Kinopräsentation. War diese Demo, die wir bei der LA E3 Präsentation auch gesehen haben bei Sony. Mhm. Also das mit dieser Autoverfolgung, wo dieser Panzer durch die Stadt fährt.
Da wurde durch die Slums so runterfährt.
Ja, genau.
So.
Da ging es los. Es war dann ein bisschen länger insgesamt. War cool anzugucken, aber alter Schwede. So viel Vorgärten, Essensstände, Privathäuser, wie Nathan Drake da umfährt, das ist das Gegenteil von Entwicklungshilfe. Ja, also, Wahnsinn, also da haben die gar kein Gespür mehr für. Ich meine, es ist alles over the top, ja, und es ist alles so James Bond, aber man hat richtig gemerkt in diesem Saal, du warst einerseits so, boah, wie geil sieht es aus und was für eine geile Action, aber es war auch ein bisschen unangenehm, weil es waren halt nicht Militär oder so, sondern du bist halt wirklich durch die Stadt gefahren und hast wirklich komplette Wohnhäuser zerstört von diesen Leuten und Essensstände und deren Existenz wirklich zerstört. Und das fühlte sich ein bisschen komisch an, ehrlich gesagt, in dem Moment. Aber es sah grandios
aus. Du hast ja immer noch einen flochen Spruch auf den Lippen.
Ja, deswegen natürlich. Ist es schlimm. Genau. Und dann ein kleines so, sorry. Es war dann fast schon sarkastisch in dem Moment. Also ja, da war, hat man gemerkt, es kann auch leicht kippen, so dieses Over the Top. Und dann, als diese Autofahrt zu Ende war, bei der E3 hat es aufgehört, da hat er sich doch mit diesem Widerhaken an diesen Kran geschwungen auf der Brücke und dann ist, glaube ich, ausgefadet. Und ab der Stelle ging es dann eben weiter, dass er dann sich da so quasi auf diesen Kran hinterherzieht, dann ist halt noch auf dem Auto noch Kampf und halt ein dermaßigen Highspeed-Sequenzen sah fantastisch aus. Man hat dann so gemerkt nach dieser Demo, dass man erstmal wieder Luft holen muss. Also es wirkte schon wahnsinnig so. Man war wahnsinnig reingezogen und ist halt genau das, was man von einem Uncharted erwartet. Sah sehr vielversprechend aus. Finde es trotzdem schade, dass man es nicht spielbar hatte. Aber es wird ein Brett auf jeden Fall. Also das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Aber dermaßen übertrieben. Noch mehr als... Klar, die müssen sich ja immer toppen. Also wenn man gedacht hat, so mit einem Panzer hinten an einem Flugzeugträger dran zu hängen, war schon das höchste der Gefühle, dann wird, glaube ich, Uncharted 4 nochmal toppen. Und diese Zwischenmenschlichkeit mit dem Sully und so weiter, die funktioniert nach wie vor großartig, wenn man das eben mochte, wie die bisher auch interagiert haben. Es wirkt halt, wie gesagt, sehr arrogant inzwischen, weil die halt wirklich, die scheißen halt auf alles. Also Nathan Drake kippt langsam in so einen Arschloch-Charakter rüber, habe ich so das Gefühl.
Ist auch ein Thief's End, ne?
A Thief's End.
Irgendwann muss das ja alles auch mal...
Ja, arg viel länger können sie dieses Schema, glaube ich, nicht mehr überstrapazieren. Das muss irgendwann aufhören, ja. Bin gespannt, ob es als ganzes Spiel noch
funktioniert. Ich war verwundert, dass es weitergeht. Ich dachte, die haben jetzt so mit Last of Us ihr neues Ding gefunden und war dann verwundert, dass sie jetzt nochmal Nathan aus der Kiste holen. Aber
Schwanengesang vielleicht, ja. Micha, hast du noch was Schönes?
Ja, also wie gesagt, ich habe heute viele Indies gesehen. Ich denke, ich werde mir das aber für nächste Woche mal aufbewahren, weil ich habe mit einigen auch gesprochen und würde diese Interviews ganz gerne in einer vernünftigen Arbeitsumgebung mal aufbereiten. Und dann sage ich auch immer was dazu. Ich habe aber ein paar halt nicht angetroffen oder die hatten dann gerade in dem Moment keine Zeit. Ganz kurze Randnotiz, weil wir darüber einen schönen Cast hatten, Metrico. Kommt auch für große Konsolen, für Xbox One und für PS4.
Habt ihr besprochen fürs iPhone oder iOS oder
Vita.
iPad?
Nee, Vita,
oder?
Das warst du dabei. Warst du doch dabei.
Das ist dieses Spiel, wo du dann so diese Graphen und den Balken und die Pie-Charts.
Das spielbare Excel-Tabelle.
Genau. Und ich habe das mal kurz angespielt. Der neue Content war wohl noch nicht drin in dieser Version, aber es sah, also die Ästhetik sah noch besser aus. Und auf dem großen Schirm wird toll. Nur so als Randnotiz. Also es ist dasselbe Spiel, nur schöner, besser, größer, weiter. Wo der Entwickler nicht da war, deswegen sage ich da jetzt schon was drüber, ist Distance. Distance ist ein Kickstarter-Projekt gewesen.
Hast du es aber gesehen, oder?
Ja, ich habe es gespielt.
Achso, du hast nur kein Interview gehabt.
Sie haben da gerade das VR-Setup aufgebaut. So. Und ich dachte, geil, ey, das grüße jetzt außen, aber leider gab es Treiberprobleme, deswegen konnte ich das nicht machen. Aber ich habe es jetzt auf einem normalen Schirm gespielt. Und die Idee von Distance ist, das ist so eine futuristische, tronmäßige Welt. Und du musst mit deinem Wagen so schnell wie möglich von A nach B kommen. Das ist im Prinzip sowas wie, ich will nicht sagen Endless Runner, weil die Levels sind alle schon irgendwie gebaut und nicht so zufallsgeneriert. Aber es ist so eine Art Hochgeschwindigkeitsparcours, den du da ablegst. Und das klingt jetzt eigentlich relativ profan, aber die haben irgendwie so einen Stil, die haben ein optisches Design und so einen Hightech-Look gefunden, um das Ganze sehr, sehr vorantreiben und impulsiv zu machen. Und so fährst du damit dann, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, wahrscheinlich Auto, mit deinem Science-Fiction-Auto über futuristische Strecken, musst allen möglichen ausweisen, Lasern, Schanzen, Hindernissen, du kannst so an Wänden entlang fahren und so weiter und so fort und kommst dann in so einen Geschwindigkeitsrausch rein. Und das ist wirklich ganz cool, weil wenn du Kopfhörer auf hast und dich da so treiben lässt, dann bringt dich das in diesen Flow. Ich sag mal Tunnelblick-Flow irgendwie also, so rein.
Ja, aber den brauchst du ja auch gerade bei so Geschicklichkeitsspielen und bei Atlas Runnern ist der ja zwingend notwendig.
Und es hat einen sehr, sehr coolen Science-Fiction-Look, der hat mir unheimlich gut gefallen. Das ist, also Tron kommt dem wahrscheinlich so ein bisschen am nächsten. Hat so Neonfarben, alles posiert irgendwie, die Welt lebt so. Ist nicht besonders plausibel vom Weltdesign, also es ist halt einfach jetzt alles um die Strecke herum gebaut, aber hat voll viel Spaß gemacht und soll auch relativ bald schon kommen. Ja, und weil der Entwickler so schüchtern ist, ich habe ihm nämlich nur 3 Fragen stellen können, ehe er fast im Erdboden versunken ist, sage ich jetzt schon mal vorab was zu einem Spiel, das ich gar nicht auf dem Schirm hatte, und zwar hieß das Jetpack Squad. Genau, jetzt kann ich es sogar noch auswendig. Jetpack Squad ist ein Spiel, ein Arcade ein Arcade-Spiel, so im Stil von Strider und so, also wie die früheren Konami-Sachen, die man so auf dem Super Nintendo und so hatte, ne? Also ich fand so von der Optik kam Strider sehr entgegen und damit ist das Gameplay auch schon umschrieben, weil man hat so eine Art in Cyber-Anzug reingestecktes Tier, das war in dem Fall eine Katze, man hat wohl später wohl die Auswahl auch zwischen anderen Tieren, die gegen eine Übermacht von Gegnern antreten und das sieht so ein bisschen aus wie bei Metal Slug. So, okay. Nur dass du halt auch fliegen kannst und ein Schwert hast und dieses Schwert kann Schüsse reflektieren und du kannst dashen und noch ganz viel anderes Zeug irgendwie machen. Und es ist halt für Leute, die solche Arcade-Spiele spielen, ein super Geheimtipp, weil das hat sich extrem gut gesteuert, war super farbenfroh und hatte auch so eine Grab-Physik. Du kannst so Gegenstände, so zum Beispiel Trümmer vom Boden nehmen oder so kleinere Roboter-Gegner, das waren alles irgendwie so Roboter, und die anderen Gegnern entgegenschmeißen. So. Und darauf baut das ganze Ding irgendwie auf. Und sieht super gut aus. Wer sowas gerne spielt, soll das unbedingt im Auge behalten.
Warum war der so schüchtern?
Ja, der war einfach schüchtern.
Ach so.
Also ja. Alexei hieß der war sehr, sehr schüchtern. Weißt du, ich habe auch nicht so ganz rausgekriegt, ob er es alleine gemacht hat, ob er da mit mehreren Leuten dran saß, weil das irgendwie so der, ja. Was es ansonsten noch gab, das ist wohl ein etwas älteres Spiel, da habe ich auch leider keinen Entwickler gefunden, deswegen sage ich auch mal was so, das heißt Momonga. Ich halte dir jetzt mal den Namen entgegen und du sagst mir mal, was du denkst.
Ich glaube, das ist ein Pinball-Adventure.
Weil es drunter steht.
Ach so, ja.
Ja,
Pinball ist da. Also hier, wie heißen die Dings?
Ja, genau. Das ist wohl ein Spiel, das gab es wohl im App Store, habe ich nie gesehen. Also es soll wohl schon ein bisschen älter sein, aber davon kommt jetzt eine Wii-Umsetzung. Die hatten da zwei Anspielstationen. Und die Idee ist, dass es halt funktioniert wie ein Pinball-Spiel. Mhm. Also du hast so Landschaften, wo du halt auch so Pinball-Pads irgendwie unten hast und so. Und der Ball ist aber dieses Vieh. Das, ich weiß gar nicht, was genau das
was
ist.
Was da Peter zu sagen wird.
Wer?
Peter.
Wer ist Peter?
Die Tierschütze.
Ach so, ich sag jetzt auch mal Peter, der Name ist
ja
Peter.
Alter.
Nee, ernsthaft.
Also, dieses Ding, dieses Vieh, ich weiß nicht, was für ein Tier das ist, aber
ein Flughörnchen ist es.
Ja. Irgendwie so, ne? Es rollt sich zusammen und es ist dann wie ein Flipper, wie ein Pinball. Und du musst dann in diesen Level bestimmte Trigger natürlich treffen, also irgendwie Tore zum Beispiel, so Säulen umschießen.
Gibt es halt für die Spieler auch eine Triggerwarnung?
So. Also, man kann flippern, man muss Sachen in der
Delfine.
Umgebung...
Delfine!
Okay, ich auch. Man muss Sachen in der Umgebung auslösen. Es hat halt einen Adventure-Modus, hat sehr viel Text, Adventure. Es wird halt viel gesprochen. Du musst zum Beispiel Tiere befreien, die gefangen sind. Dazu musst du natürlich in der Flipper-Mechanik ihre Käfige aufspringen und so. Das klingt profan, ist aber saulustig.
Ich hab doch neulich auch dieses Flipper-Rollenspiel gehabt.
Ja.
Hast du das gehört, gespielt?
Nee, aber das hier hat mich an Flipnipken erinnert. Es gibt auch so ein älteres PS2-Spiel, was so ähnlich funktioniert, nur ohne diesen Knuddelfaktor. Ja. Und das gibt natürlich für die Wii, stimmt gar nicht, für den Gamecube gibt es noch Kodama.
Rollers of the Realm
hieß das. Ja.
Genau.
In diese ich Kerbe steht das
sehr
auch.
Ähnlich,
ja. Genau, das steht in so eine ähnliche Kerbe und ich fand das total geil. Also es hat sich wirklich auch gut gesteuert. Man konnte die Figur auch sehr effizient kontrollieren, sodass du halt diese Adventure-Aufgaben halt auch frustfrei lösen konntest. Das war ganz gut. Und es hat nicht so... Also natürlich hast du dieses Zufalls-Flipper-Element schon so spürbar drin. Aber du konntest halt... Also wenn man das ein bisschen gelernt hat und so sich irgendwann mal so ein bisschen angeguckt hat, das hat bei mir so 5 Minuten gedauert, ging das auch ganz gut vonstatten. Und man hat also Bosskämpfe in Flipper-Mechanik. Also du musst zum Beispiel so einen großen Boss-Gegner besiegen, das kannst du aber nicht machen, indem du ihn anditscht. Also damit hältst du ihn nur auf, der hält dann so ein Schild vor sich, sondern du musst so einen Vogel befreien und das ist so ein Kung-Fu-Vogel. Und der Kung-Fu-Vogel wird total aggressiv, wenn man so eine Glocke läutet, so, weil das war für die, wo er das gelernt hat in der Schule, wo das Zeichen dafür, dass sie sich jetzt total verausgaben können. So. Das fragt ja auch an einer Stelle, warum flippst du denn aus, wenn ich eine Glocke läute? Das ist so, weil wir das haben so gelernt. Und,
das war bei uns auf der Waldorfschule auch.
Ach so. Und deswegen musst du halt irgendwie immer versuchen, oben an diese Glocke zu kommen. Und wenn du das gemacht hast, kam dieser Vogel angeflogen, hat den Gegner attackiert und du konntest ihm helfen, indem du den Gegner dann noch zusätzlich mit dem Flipperball, mit dem Vieh so angeditscht hast. Und das fand ich urkomisch. War total gut. Also kommt für die Wii U. Ja. Und dann habe ich ein paar Interviews gemacht, die kommen aber alle nächste Woche. Ein paar ganz interessante Sachen. Ich gehe nochmal ganz kurz durch.
Ja, dann übernehme ich mal.
Kopa, übernehmen Sie.
Evoland 2.
Ja.
Das war der coolste Termin heute. Ja. Die konnten sich nämlich keinen Stand leisten, die armen Jungs. Und dann habe ich in der Termineinladung bei der Absprache schon gesagt bekommen, geh zum roten Café zwischen den zwei Business Areas. Da gibt es so ein kleines rotes, das ist sehr auffällig. So ein Gebäude ist wirklich knallrot. Und dann stand ich da und dann musste ich ihn anrufen, weil ich ja wusste nicht, wie der aussieht und so. Und das war super lustig, weil ich habe dann angerufen, ich so, ja, I'm here at the Café. Und dann habe ich mich so umgeschaut und er so, ja, I'm here too. Und dann schaut man sich ja so um, ihr kennt das, wenn man versucht, jemanden mit dem Handy zu erreichen, der auch in der Nähe neben dir steht. Ja. Genau. Und dann dreht sich vor mir einer um mit einem Witcher-T-Shirt. Ja, ja. Da habe ich mich schon gewundert. Ich so, warum zieht der Evoland-Entwickler nicht ein T-Shirt an, wo seine Firma draufsteht, damit ich ihn besser erkenne? Warum zieht er ein Witcher-T-Shirt an? Weil der auch am Telefon war. Und dann dreht er sich um und wir schauen uns so an und nicken beide so. Und ich habe noch so gesagt, ah, you're right in front of me. Und er so, yes, yes. Und dann legen wir beide auf und ich schüttel dem so die Hand. Und dann, der schaut meinen Namen so an, so, nee, ich glaube, wir sind nicht verarbeitet. Und ich so, hä, wir haben doch gerade Telefon. Der hat auch am Telefon und der hat dann auch aufgelegt. Und dann sagt er so, ja, nee, irgendwie doch nicht. Also, hä? Und ich so, ja, wir haben doch gerade telefoniert. Und der so, nee. Und dann kam von der Seite der Evoland-Entwickler, das war super lustig. Und dann war da nirgends ein Platz zum Hinsetzen, weil das Café war proppenvoll. Und dann saßen wir wirklich richtig Indie-like am Fußboden. Zwischen den Messehallen.
Ja, ja.
Und er hat dann so seinen Laptop aufgeklappt. Das war so eine richtige Urban Presentation. War sehr lustig. Evoland 2, wer Evoland nicht kennt, das war ein, im Prinzip war das ein Rollenspiel-Hommage. Also das erste, da haben wir auch einen Podcast zu gemacht.
Ja, eine Reise durch die Rollenspielgeschichte.
Eine Reise durch die Rollenspielgeschichte, aber auch komplett mit Grafikstil und mit jedes Achievement, was du quasi errungen hast, hat dir ja so freigeschaltet neue Features wie in den Rollenspielen auch. Irgendwann war das dann so, du hast Farbe bekommen, du hast Musik bekommen und irgendwann warst du dann halt, hat es halt gewechselt von 2D-Adventure in 3D-Rollenspiel und irgendwann kam dann eben immer mehr dazu. Es war eine super charmante Idee, ihr habt es ja auch gespielt, gell?
Ja.
Aber mehr als eine Hommage war es ja eigentlich nicht. Also so sehr viel Spiel war da nicht dran, also da hat irgendwie das Fleisch gefehlt. Und bei Evoland 2 gehen sie jetzt halt wirklich her und machen ein richtiges Spiel, behalten quasi noch so die Grundidee, aber machen es nicht mehr chronologisch wie im ersten. Da fing es ja wirklich ganz vorne basic an, bis hin zu den aktuellen Spielen. Sondern diesmal ist es eher so eine Reise durch alle Genres. Also sie konzentrieren sich nicht mehr nur auf Rollenspiel. Das Spiel an sich ist aber ein Rollenspiel mit einer Geschichte und du reist durch die Zeit innerhalb dieser Geschichte und je nachdem, wie weit du zurückreist, je älter sieht dann auch dieses Genre aus, in dem du dich gerade befindest.
Ah, cool.
Das heißt, du hast so ein Time-Travel-Rollenspiel-Geschichte.
Also ist das dynamisch diesmal?
Es ist ein bisschen offener. Du kannst selber entscheiden, wann du in welche Zeit zurückreist, um dort... Du musst dann halt manchmal eben zurückreisen, um irgendwie da einen Baum zu fällen, damit der nachher nicht mehr im Weg ist. Sowas gab es beim ersten Jahr auch. Aber eben ein bisschen größer, ein bisschen dynamischer. Mhm. Und eben sehr cool, nicht mehr nur Rollenspiel-Tropes werden abgefeiert, sondern dann kommt zum Beispiel ein Kampf und dann ist es halt ein Street Fighter-Hommage.
Ja.
Ja, dann haben die halt wirklich so dieses Street Fighter-Prinzip nachgebaut und du machst halt einen Beat'em-up. Oder du hast dann eine Sequenz innerhalb eines Dungeons, da kommt dann ein Rätsel und dann ist es halt ein Guitar Hero Level.
Ja.
Also sie öffnen sich halt komplett.
Das war ja auch so die Tagline für den zweiten Teil, dass sie gesagt haben, so noch mehr Genres und noch mehr Blödsinn quasi in einem Spiel.
Also noch mehr zu entdecken für Leute, die halt Videospiele mögen. Dieser Meta-Kommentar bleibt quasi, aber es wird insgesamt wirkte es halt einfach wie ein verbessertes Konzept von dem ersten, was da schon gut funktioniert hat. Also wird glaube ich, sehr unterhaltsam, wenn man eben sich für diese Meta-Kommentare innerhalb der Spiel Geschichte interessiert und mag.
Einen Nachtrag habe ich halt noch. Das habe ich halt, weil ich ja auch kein Interview dazu habe, deswegen sage ich es jetzt. Ich habe nämlich noch Mighty No. 9 angespielt.
Das hast du auch gesehen.
Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, aber ich fand Mega Man nicht irgendwie besonders interessant jemals und ich fand auch Mighty No. 9 war so, ja, ist halt so ein Mega Man-Hüpfspiel.
Genau.
War ganz, hat bei dir dann auch nochmal der Product Manager gespielt?
Nö.
Okay. Aber bei mir war das halt so, wir waren halt drei Journalisten, so alle eher recht als schlecht gespielt und so, funktioniert überhaupt nicht. Und dann kam der Product Manager, der dann halt einfach so krasse Kombos abgefeuert hat und also der hat fast den Controller zerbrochen, weil der so auf diesem Ding rumgehauen hat.
Ja,
das war wirklich der Wahnsinn. Und der hat auch, glaube ich, im ganzen Level nur dreimal den Boden berührt, weil der einfach komplett durchgedasht ist und irgendwie, es war total krass. Und da habe ich gesagt, man
so
kann dieses
man
Spiel
das
auch irgendwie anders spielen, wenn man es kann. Aber
mir hat das eigentlich auch ganz gut gefallen. Ich fand, also der Kinderlook ist nicht so meins. Also ich finde Mega Man da reizvoller, weil Retro und so, aber ich finde so, es gibt ja so Neuauflagen von Mega Man, so Powered Up und wie die alle heißen. Und das hat mich nie so richtig angesprochen.
Ich mag den Grafikstil auch nicht.
Ja, also ich finde, dass bei Mighty No. 9 ist es schon besser. Irgendwie haben sie da noch, also das ist so annehmbarer, finde ich. Das ist nicht so schlimm wie diese Capcom-Sachen. Aber als ich dann den Controller in die Hand genommen habe, hat mir das irgendwie richtig gut gefallen. Weil ich glaube, das fühlte sich halt an wie Mega Man. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Also ich bin durch über dieses Nintendo-Ding planiert und dann gab es diese Ecke mit den Nindies, was irgendwie total negativ klingt, aber das nur nebenher. Aber
so?
Ja, Nintendo-Nindies. Das klingt wie No. Nindies. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall.
Alter Nihilist.
Heißt ja nicht Nondies.
Ja, da haben sie ein paar sehr schöne Sachen auch. Also, ich habe auch Yewalk und so angespielt. Die Spiele kennt man ja, da gibt es halt Wii U-Ports und so. Und das war ganz cool. Aber und dann hatte ich dann mal war so das Einzige, was überraschenderweise da auch bei den Nindies war. Und also, wer Mega Man mag, der mag das sofort. Also,
ist ja genau dasselbe, die Zielgruppe.
Ist genau dasselbe in Grün. Es sind
ist also ja auch der gleiche. Also, ich meine,
die Figuren heißen natürlich nicht wie bei Mega Man, aber es sind effizient dieselben Figuren. Also, es kommt wieder so ein Professor, es kommt wieder irgendwie so ein Mädel dabei, es ist halt irgendwie der Bruder von Mega Man, ist schon fast gesagt, von Mighty irgendwie dabei und so ist dasselbe. Und
die tolle Steuerung war tight.
Die Steuerung, die war tight. Das muss auch sein, weil, wie Daniel sagt, das kann man halt sehr, sehr. In Anführungsstrichen sehr, sehr ambitioniert spielen und richtig krass durch den Level dashen. Das ist halt so ein Spiel für Leute, für Performer. Also es ist kein Spiel für Leute, die das jetzt spielen wollen, wegen Arcade Fun vielleicht oder irgendwie so, sondern es ist schon Leute, die den Anspruch haben, einfach so ein Level perfekt zu meistern. Ja. Also ein Plattformer für anspruchsvolle
Mega Man. Alle anderen spielen Probe.
Sah aber wirklich ganz gut aus. Ich war entzürnt, dass sie auf dem Stand nicht Frame gezeigt haben. Das war nicht das einzige Nintendo-Spiel. Mhm. Neben David's Third, was sie nicht gezeigt haben.
Und Chronicles war auch nicht da, gell?
Doch, war da. Aber die Schlange war so ultra lang.
Xenoblade Chronicles X war da.
War da.
Okay, wir haben ja noch einen Nintendo-Termin, dann schauen wir mal, ob man
das spielen kann. Ich habe nämlich dann so gelinst über die Schultern. Es sah mega fett aus. Da hat irgendjemand gerade was mit Mech gemacht. Da war mein Herz sofort. Da habe ich auch über die Schulter noch Star Fox Zero gesehen. Das war, es sah halt aus wie Star Fox. Es sieht aus wie Nintendo
64. Ja, aber so wie Star Fox halt früher aussah.
Ja, aber so wie Star Fox früher
aussah. Nein, so wie man es erinnert, wie es früher ausgesehen haben soll, aber nicht tut. Also aber das haben wir ja sehr ausführlich in dem Frankfurt-Podcast.
Also ich glaube, mir wird das sehr gefallen. Ich glaube aber, das wird sehr viele Leute auch enttäuschen. Aber das müssen wir mal selber anspielen.
Ich habe es ja in Frankfurt angespielt, haben wir ja mit der Lisa ausführlich drüber gesprochen.
Okay, ach so, Entschuldigung. Ja, okay.
Das war eine sehr, sehr komische Steuerung mit dem Wii U Gamepad. Da muss man sich ein bisschen reinfühlen.
Ja, aber das heißt ja nichts. Aber ansonsten cool. Aber Fatal Frame und Dings, das die beiden.
Haben die vielleicht für Fatal Frame keine USK-Frage bekommen? Kann es daran liegen?
Aber du warst im Businessbereich oder in der Halle?
Ich war in der Halle.
Okay. Ja, also wie gesagt, am Freitag haben wir noch mal Nintendo in der Businesshalle. Vielleicht zeigen sie da was.
Es kann natürlich sein, dass es zu spät oder so.
Ja, du musst ja alles einreichen und dann ist halt mal das Problem bei den Sachen, die dann irgendwie USK 18 sind, die musst du in so einem blickdichten Bereich zeigen, damit die keinen Passant sehen darf und sowas.
Vielleicht ist das genau das Ding, also Nintendo hat nämlich alles offen gezeigt.
Das dann das ist der Grund, warum sie es nicht zeigen dürfen,
weil dann bisher immer ab 16
hätten sie überall Sichtblenden aufbauen müssen und vielleicht haben sie fürs Neue eine 18er oder
was. Also David's Third ist ganz klar ein 18er Titel gewesen.
Ja, genau.
Das
ist genau der Grund.
Frame schwankt immer so. Also ich meine, es hätte jetzt, nachdem wir Gambit eine USK-Freigabe gekriegt, hätte es gute Chancen
auch
eine 12er-Freigabe gekriegt. Aber bisher waren die Frames alle ab 16 und ich schätze mal, das war der Grund, weshalb sie es dann nicht gezeigt haben.
Ich hatte noch bei CCP einen VR-Termin, so einen Doppeltermin. Also da gab es einmal dieses Valkyrie, was irgendwie gefühlt
seit... das habe ich heute auch gespielt.
Was gefühlt seit irgendwie 8 Jahren...
Also EVE Valkyrie. Das gehört jetzt zum
EVE Universum. Das heißt mittlerweile, glaube ich, nur noch Valkyrie.
Aber es gehört zum EVE.
Ja, es gehört zum EVE Universum. Ich glaube, wir haben das mittlerweile rausgenommen.
Auf welchem Gerät hast du es gespielt?
Auf dem Oculus
cool.
Crystal Cove oder wie das heißt.
Weil ich habe es nämlich heute bei Morpheus gespielt. Dafür kommt es anscheinend auch raus.
Ja, genau. Aber da will ich gar nicht so viel zu sagen, weil das haben wir ja schon in den letzten Jahren immer so gesprochen.
Ja, hast du das Gefühl gehabt, es hat sich was verändert? Wollte ich jetzt auch ansprechen. Nö. Aber es war cool. Also Dogfights im 3D-Universum.
Genau, Hundekämpfe im...
Ist dir schlecht geworden?
Nee, aber mir liegt... Ich habe auch die... Was heißt... Die Erklärung habe ich jetzt nicht erst auf der GDC erfahren, das wusste ich auch schon vorher, aber auf der GDC hat es halt nochmal einer in clevere Worte gefasst. Der hat nämlich gesagt so, don't mess with the axes. Ja. Also da hat er nicht die Achsenmächte gemeint, sondern die Achsen im Sinne von, du darfst halt nicht dem Spieler die Möglichkeit geben, zu viele Achsen gleichzeitig zu bewegen und auch auf unterschiedliche Methoden zu bewegen. Also sprich, wenn du schauen kannst mit der Brille und sich dann dein Sichtfeld ändert und du hast trotzdem noch einen Controller, mit dem du den Blickfeld ändern kannst, dann schiebst du halt mehrere Achsen durcheinander. Und dann wird
dein Körper halt nicht und dann wird der
übel. Ja. So, und das ist aber bei den Dogfights ist es vollkommen unproblematisch. Also du merkst schon, wenn du eine scharfe Kurve fliegst, wie sich so der Bauch so ein bisschen drückt und du sagst so, das ist so ein bisschen so, wie halt, wenn man beim Auto irgendwie über so einen Humpel fährt oder so.
Also ich habe es diesmal ein bisschen provoziert und ich habe mich so 4-5 Mal im Kreis also Loopings gemacht und habe dann noch mit dem Kopf rumgeguckt, weil ich einfach wissen wollte, so wie stark reagiere ich da drauf. Ja. Aber mir wurde so ein bisschen, wie du gesagt hast, wie wenn man halt so in der Achterbahn sitzt oder
genau.
so. Ja,
so ein leichtes, flaues Gefühl.
Aber es kommt, glaube ich, auch darauf an, wie anfällig du darauf bist.
Ja. Nee, also bei mir hat alles perfekt funktioniert, jedes Mal bei Oculus, außer genau dieses, wenn ich quasi mit einem Stick auch noch die Blickrichtung ändern konnte.
Bei Alien war das letztes Jahr so, da war das nicht sauber eingestellt und dann nur...
Genau, da war das halt einfach nur so, ja, wir haben das halt mal so umgesetzt, damit es funktioniert, aber es war nicht ausgelegt.
Aber wenn wir gerade bei drei VR sind, hast du nur dieses...
Nee, ich habe danach diese Samsung, dieses Samsung VR ausprobiert.
Mit dem Handy.
Mit dem Handy.
Okay,
ja. Das war überraschend gut, also ich hätte nicht gedacht, dass das Handy wirklich so eine gute Qualität hinbekommt. Das war echt spannend, weil du halt, da hattest du auch so ein Weltkampfspiel, wo du...
Weltkampfspiel, hallo!
So ein Weltkampfspiel, wo du halt auch mit so einem, mit so einer Drohne rumfliegst, sondern schaust du halt in die Richtung und schießt dann halt Sachen ab und sowas. Also spielerisch war das im Prinzip Valkyrie, bloß halt ein bisschen runtergedummt. Ja. Was irgendwie uncool war, du steuerst es tatsächlich mit einem Touch-Button, also da ist ein Touchfeld an der Seite der Brille dran. Was dafür sorgt, dass du halt ständig wie so, als ob du dir halt so an
die Brille... Wie Cyclops bei den X-Men, oder?
Genau, so ähnlich so ein bisschen. Das Problem ist aber, dir schläft halt nach 3 Minuten der Arm ein, weil du halt immer, du musst halt immer hier oben halten. Es ist, das fand ich extrem uncool. Und dann hast du halt
zum
da sowas
Schießen,
so... Zum Schießen musst du drauf tippen und zum Nachladen musst du halt nach vorne wischen und wenn du Raketen schießt, willst du halt, musst du nach hinten wischen. Also die Steuerung war total blöd. Und was ich glaube ich... 2 Knackpunkte hat dieses Problem, du hast es auch gemerkt, sobald sie eine Präsentation abgeschlossen haben, haben die Entwickler das sofort aus diesem Gerät rausgerissen und an den Strom gehängt, weil ich glaube, das hält eine halbe Stunde maximal wahrscheinlich und da ist sofort der Akku leer gefressen, weil dieses Samsung-Smartphone ist halt nicht für 3D-Rendering ausgelegt und was ich jetzt da nicht gesehen habe, aber was man auch schon so munkelt ist, das Ding wird brutal heiß und wie gesagt, es ist halt ein Smartphone, da kannst du schon mal ein bisschen 3D-Grafik rendern, aber du kannst nicht
eine Stunde
auf doppelt 3D, du musst ja 2 3D-Bilder, 2 Bilder berechnen.
Für jedes Auge separat.
Genau, da gerät es einfach an seine technischen Grenzen. Also es war mal ganz interessant, so als Tech-Demo, aber ich glaube, Praxis kann ich mir das schwer vorstellen, dass das funktionieren soll und dass dann noch Spiele...
Außer so für Spielereien halt im Beispiel.
Für Spielereien ist es cool, aber wer setzt sich denn wirklich irgendwie 4 Stunden hin und tippt mit dem Arm an seinem Gesicht rum? Also,
Obelix.
Ja.
Der tippt sich doch auch mal so, die spinnen hier immer.
Achso.
Wenn wir gerade bei VR sind, das war auch mein Highlight heute. Ich habe.
Nee, mein Highlight war es nicht.
Nee, meins war das mein war Highlight.
Aber nicht auch gesagt.
Ja, das schneide ich raus. Das war mein Highlight heute, VR. Ich habe mich beim Morpheus, Project Morpheus von Sony, da hatte ich ein kleines Interview mit dem Studio London Chef. London Studio, genau so heißt es. Die entwickeln da eben jetzt auch so Prototypen für Project Morpheus. Wenn ich die Zeit finde, schneide ich das heute hinten noch dran an den Podcast. Das ist so ein kleines Interview mit ihm. Wenn die Qualität ist, ich habe es in der Messehalle aufgenommen, kann sein, dass es zu laut war.
Das ist,
Aber dann durfte ich 2 Demos ausprobieren. Eben einerseits mal dieses Eve Valkyrie. Wie gesagt, da haben wir jetzt ja gerade schon drüber geredet. Hat sich nicht so arg viel anders angefühlt. Ich mochte es auf dem Morpheus ein bisschen lieber als auf dem Oculus, weil das Morpheus insgesamt leichter ist, dieses Headset. Und man hat halt dann einen gescheiten Controller in der Hand. So, das war ganz cool. Und dann habe ich aber das Neue von diesen London Studios ausprobiert.
Obwohl, ganz kurz noch als Nachtrag zu dem Morpheus, zu dem Oculus.
Ja.
Der neue Version ist schon viel bequemer.
Okay, schaue ich mir morgen an.
Genau, weil die alte Version hatte halt wirklich nur wie so eine Skibrille, so ein Gummiband.
Ja.
Und die neue Version hat wirklich so mehrere Einstellmöglichkeiten. Die hat oben nochmal so einen Bügel, auf den du auch. Und also da kannst du deutlich mehr irgendwie machen. Und allein dadurch trägt sie sich schon bequemer, weil es wirklich bequemer auch sitzt. Okay. Und du hast nicht dieses Problem, was man halt bei dem alten manchmal hatte, dass das dann so nach unten gerutscht ist, während du gespielt hast. Und dann ist auf einmal dieser 3D-Effekt weg, weil du halt nur noch so komische schwarze Balken dann gesehen hast.
Und genau, und das neue Demo von den London Studio hieß London the Heist. Es gab doch mal so ein London...
Heist.
Ja, genau, Heist. Und das waren so 2 Demos. Das eine war so, da hast du halt mit einer Person gesprochen in so einem Raum. Das schaue ich mir vielleicht morgen nochmal an, kam ich heute nicht dazu. Und das andere hieß The Getaway. Da warst du quasi im Fluchtwagen nach so einem Heist.
Okay.
Und hört man auch in dem Interview, deren Ansatz war zu sagen... Wir versuchen mal, was passiert, wenn ein Charakter mit dir redet innerhalb so einer 3D-Welt. Das heißt, ich saß auf dem Beifahrersitz in so einem Van und er ist halt gefahren mit voll Karacho so über die Schnellstraße und natürlich kamen dann so Motorräder und haben uns versucht von der Seite abzuschießen und am Anfang hast du so ein paar Minuten Zeit gehabt, erstmal dich im Auto umzugucken und es sah fantastisch realistisch aus. Also du konntest dann halt mit den zwei Eistüten, mit den Move-Controllern von der Sony PlayStation quasi dieses mit dem Trigger hast du quasi die Hände auf und zu gemacht. Mhm. Und dadurch durch die Tüten hattest du eh schon so das Gefühl, du greifst jetzt was weil du halt so drückst. Du hast ja was in der Hand. Ja. Und dann machst du halt so das Handschuhfach auf, dann siehst du, da liegt Munition drin. Dann kannst du das Radio verdrehen, kannst den Sender wechseln. Dann liegt da so eine Bierdose rum und so eine Getränkedose. Und der reagiert dann halt auf dich. Ich habe dann so die Getränkedose zum Mund und dann sagt er mir, da würde ich jetzt nicht draus trinken, da habe ich vorhin reingeascht. Weißt du, und die versuchen halt so Reaktionen dann und dann lässt du es halt los. War sehr cool und dann machst du so diese Sonnenblende runter und dann ist da irgendwie so ein Visitenkärtchen drin. Naja, und dann geht's halt auf einmal los, dass er sagt dir, hier, nimm eine Knarre, und dann kriegst du so eine Uzi in die Hand und dann geht das Geballer los. Dann haut der noch so die Frontscheibe raus. Und dann kommt so dieses Speed-Gefühl auch auf einmal, weil du dann halt versuchst, diese Leute so abzuballern. Und dann orientierst du dich halt im Raum und das fühlt sich dann schon ganz cool an, wenn du einfach mit einer Uzi so wirklich halt zielst, indem du den Arm ausstreckst. Und dann kannst du halt so ganz Gangster-like so seitlich ballern. Und dann habe ich natürlich auch ausprobiert, was passiert, wenn ich jetzt versuche, ihn abzuschießen. Und dann duckt er sich halt wirklich so weg und sagt halt so, hör auf mit dem Scheiß. Du sollst die Typen abschießen, nicht mich. Also du hast so diese Interaktion. War sehr, sehr cool und dann auf einmal hast du keine Munition mehr und dann greifst du halt so ins Handschuhfach, dann hast du so einen Munitionsclip in der Hand und da steht aber nirgends Press Y to reload oder sowas und dann haust du halt diese zwei Move-Controller so, versuchst du halt den halt so unten reinzustecken und dann macht halt so Klick-Klick und du hast kapiert, im wahrsten Sinne des Wortes macht's Klick und du hast neue Munitionspack da drin, ja. Und dann schießt du halt auf die Reifen und der geilste Moment war, er hat dann gesagt, warte, ich helfe dir. Und dann fährt er das Fenster so runter neben dir. Du sitzt ja auf dem Beifahrersitz. Und dann habe ich gedacht, geil, ich strecke jetzt den Kopf zum Fenster raus. Und dann habe ich mich halt wirklich so rübergelehnt. Und die hatten das Setup auch so gemacht, dass du wirklich auf einem Auto, die haben da einen Autosessel aufgebaut. Ach so, bei Morpheus am Stand. Also unbedingt hingehen, wenn ihr noch auf der Gamescom seid, versucht da diese Demo zu spielen. Und dann habe ich mich so rausgelehnt aus dem Fenster. Und das war, in dem Moment war ich voll drin. Ja, also so bei manchen VR-Demos hast du ja noch so, ich sehe jetzt irgendwie noch Pixel und um mich rum sehe ich noch diesen schwarzen Rand. Ging dir vielleicht auch so. Mhm. Und in dem Moment war ich komplett drin. Da hat nur gefehlt, dass sie quasi noch den Fahrtwind mit einem Ventilator simuliert haben.
Ja, und der Typ, der Präsentator, der so...
Genau. Und dann, damit ging es nämlich los, ganz kurz. Und dann habe ich mich rausgelehnt aus dem Fenster und dann dachte ich, cool, ich mache das jetzt wie ein Hollywood-Film und baller einfach nach hinten. Dann habe ich mich halt wirklich so rübergelehnt und habe nach hinten geballert. Und dann dachte ich, geil, ich will noch ein bisschen weiter raus, ich stütze mich jetzt, ich schaue ja aus dem Fenster, dann kann ich mich ja an der Tür anlehnen. Und dann wollte ich mich halt so ablehnen, habe voll ins Leere gegriffen mit der linken Hand und mich hat es fast von dem Stuhl runtergesemmelt. Und in dem Moment habe ich halt gewusst, okay, das funktioniert. VR funktioniert, wenn du halt in so einer packenden Situation drin bist. Und das war das Geilste, am Anfang saß ich da und dann sagen die ja so, die versuchen dich ja so behutsam in die Szene einzuführen, dann sagt er, nicht erschrecken, ich nehme dir jetzt die Kopfhörer wieder ab oder ich gebe dir jetzt den Controller in die Hand, damit du jetzt halt nicht so diesen Moment hast, dass dich jemand erschreckt. Ja, oder
überhaupt, dass du halt erstmal die Hände aufmachst. Genau. Weil das ist, ich habe das halt auch schon gesehen, dass der halt das so hinhält und die Leute greifen halt nicht danach, weil du siehst ja gar
nichts.
Genau, das ist halt wie wenn du irgendwie einem Blinden versuchst, die Hand zu schütteln.
Oder der vom London Studio hat gesagt, die Leute versuchen dann was auf den Tisch zu legen und lassen halt nicht nur den Zeigefinger los, sondern lassen den ganzen Move-Controller los und blurm wie so ein Mic-Drop. Und eben dieser Moment, der setzt mir dann die Kopfhörer auf und sagt noch so viel Spaß. Und dann sitze ich in diesem Auto und schaue mich halt so um, mache dieses Handschuhfach auf und auf einmal sagt jemand was zu mir und das war, kam halt, da kommt halt Stereo oder so Surround Sound auch wieder voll zum Tragen, weil ich habe es halt nur von rechts gehört und ich habe mich gar nicht umgeschaut, weil ich nicht gewohnt war, dass ein Spielcharakter nur in mein rechtes Ohr spricht und dann dachte ich halt, der Anleiter sagt noch was zu mir. Bis ich dann realisiert habe, Moment, der hat doch gerade Deutsch geredet, der sagt doch jetzt auf Englisch was zu mir. Ja. Und dann habe ich mich umgedreht und bin total erschrocken, dass da halt ein Spielcharakter in dem Auto saß. Also es ist wirklich, wirklich geil, diese London-Demo. Hat mich total überzeugt.
Das klingt sehr geil. Das klingt ja vor allen Dingen auch so, was wir auch immer wieder sagen, man muss sitzen.
Ja, das hat da super funktioniert.
Genau, und das ist ja im Grunde genommen Rail-Shooter-Sequenz, ne? Wie man es aus ganz vielen anderen...
Also für Rail-Shooter wird das super.
Rail-Shooter, Auto, Rennspiele, so, das sind Sachen, wo das auf jeden Fall funktioniert.
Und vor allen Dingen, man muss ich jetzt mal zurück überlegen, was die letzten Jahre so alles an solchen Sequenzen gab. Ne? Also von Uncharted bis weiß ich nicht, gibt es ja ganz viele solcher Arten. Und dann musst du dir nur vorstellen, man macht im Prinzip dasselbe, man hat diese Brille auf irgendwie, wie krass diese Situationen dann werden.
Ja, und diese Interaktivität, also mich hat es jetzt auch nicht gestört, man hat wieder nur die Hände gesehen.
Ja, ja.
Du hast halt, dir fehlt quasi die Körperlichkeit, wenn du an die runterschaust, ist da nichts. Ja. Aber das ist ja auch nur eine technische Frage. Also
genau.
Ich glaube, es ist halt einfach dermaßen komisch, wenn du deine Brille hast und du ziehst die Hand zu weit zurück. Du könntest ja quasi durch deinen Körper durchgreifen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen schwierig darzustellen, wie der Arm sich dann abwinkelt. Weil du kannst ja mit dem Move-Controller mehr Bewegung machen. Die müssten ja dann quasi irgendwann anatomisch aufhören. Und deswegen zeigen sie dir quasi nur wie so Mickey-Maus-Hände, die im Raum schweben.
Ja, ja.
Aber das vergisst man. Das ist dann irgendwann egal. Okay. Sehr cool.
Ja.
Super geil.
Ich stelle mir gerade vor, wie das wäre, so ein Star Fox-mäßigen Rail-Shooter, wo man quasi nur nach vorne fliegt. So, aber so voll fett inszeniert.
So. Also Eve war ja quasi so wie Star Fox.
Ist das tatsächlich
das ist
auch
ja wirklich
so, dass
Dogfight.
Man nur so durch so einen Tunnel fliegt? Oder?
Nee, du fliegst schon quasi frei im All rum, aber das Ding fliegt immer geradeaus, du musst kein Gas geben oder sowas.
Ja, also ging's Beispiel, ja auch so, ich bin einmal auf so eine Raumstation, ich habe irgendwie nach rechts geschaut, um den noch anzuvisieren und dann drehe ich mich um und dann war vor mir halt eine Raumstation und dann so bim, bim, bim. Bin ich an die Raumstation so abgedotzt.
Bin ich gekommen. Also ich bin schon immer dann vorher die Kurve rumgeflogen, aber es ist halt schon dieses Gefühl, okay, ich kann jetzt eine Kurve fliegen, aber dann zum Beispiel eine Rechtskurve fliegen und trotzdem noch nach links so schauen, was da ist oder so.
Um den anzuvisieren.
Also
man vergisst es aber auch gerne, gell? Man ist es gar nicht so gewohnt, dass man sich eben auch umschaut.
Klar, das
so,
muss man halt was lernen, dass man halt nochmal eine zusätzliche, also dass die Blickrichtung nicht automatisch auch die Richtung ist, in die man sich dann bewegt.
Genau, ja. Sehr geil. Genau.
Gut.
Ich glaube, das passt. Wir haben eine Stunde. Genau richtig. Schöner Tag, waren viele tolle Sachen dabei.
Ja.
Morgen geht's weiter. Ausgeschlafen.
Und der Attila Wildcard.
Genau, Grüße an unseren Wildcard-Gewinner Attila. War sehr lustig. Spontan sich auf der Gamescom zu treffen, ist schier unmöglich. Wir haben es geschafft, dass wir alle drei ihm in die Arme gelaufen sind.
Nein, das stimmt nicht ganz. Ich hatte mich mit ihm über Twitter verabredet. Ich wusste aber nicht, wo ihr seid und ich dachte, ihr habt Termine und dann standen wir da und dann lief Micha an uns vorbei und das war schon sehr cool und dann hat er gesagt, ja, jetzt wäre es ja perfekt, wenn der Manu noch kommt. 10 Minuten später stehst du dann auf einmal so, hallo, stehst einfach so neben uns, ohne dass wir irgendwas ausgemacht
haben. Ich habe aber heute auch 2-3 Hacks verteilt. Also es kamen wirklich Leute auf mich zu und sagten so, hier, Karte.
Ah, sehr cool.
Und ja, haben tatsächlich, also viele Grüße nochmal an der Stelle, das war echt ganz cool. So, weil es natürlich dann so ein Moment so in diesem Messemodus und dann tippen sie dich so an, so sorry. Aber
also sprecht uns an, das ist wirklich sehr, sehr schön.
Einfach mal antippen und einfeuern, weil dafür ist die Karte da.
Und ich habe noch welche getroffen, Hörer, aber die wussten leider nichts von dem Hörertreffen.
Genau, nochmal die Erwähnung, Hörertreffen und Hörerinnentreffen am Samstag um 10 Uhr mit Croissants und wer möchte, nein, Gin Tonic schaffe ich glaube ich nicht. Ich habe mich ja aus Blödsinn gesagt, Croissants und Gin Tonic, ich will nicht morgens um 10 Gin Tonic trinken. Wir können ja so tun, als wäre der Sprudel Gin Tonic. Morgens um 10 im Rheinpark.
Virgin Gin Tonic oder
Virgin Gin Tonic. Tonic einfach, oder? Tonic mit Zitrone. 10 Uhr Samstag auf der Gamescom. Neben der Gamescom ist ein Park. Da treffen wir uns. Wir geben auf Twitter und Facebook nochmal Bescheid, wo wir uns da treffen, wo wir sitzen. Kann man irgendwie schwer beschreiben. Wir gucken halt, wo irgendwie ein schönes Plätzchen ist.
Ich denke mal, das sieht man auch. Also da einfach ein bisschen rumsuchen. Und
schaut auf unserer Facebook-Seite, facebook.com/insertmoin.
Da machen wir das einfach so Marco Polo-mäßig.
Marco Polo?
Ja, halt. Dann musst du halt quasi mal Marco Polo, Insert, Moin. Dann klappt es schon, dann findet man sich da.
Genau. Schaut einfach nach hübschen Menschen, da sind dann die Hörer von Insert, Moin.
Da sind wir nicht.
Gut. Wir freuen uns, euch da zu sehen. Wir freuen uns auf die nächsten Tage Gamescom und wir gehen jetzt erstmal schlafen. Bis morgen.
Tschüss.
Ciao. Und jetzt, wie eben im Podcast auch angekündigt, noch das Interview mit dem Studiochef von den London Studios von Sony über Project Morpheus beziehungsweise seine Demos zu London the Heist. Viel Spaß damit.
Can you start with introducing yourself and your position?
So, hi, I'm Dave Ranyard and I run Sony's London Studio. I'm the studio director there.
And I just played the demo from the London Heist for the Project Morpheus. Do you say Morpheus? Morpheus?
Morpheus.
Morpheus, yeah. Can you tell me a little bit about what's the aim and the goal for this?
Sure. Which demo did you do? Did you do the one in the van?
I played the getaway,
The one in the van. So as a studio, we've been working on Morpheus for over 2 years now on different prototypes and experiences. So when Sony first announced Morpheus, we made a demo called The Deep with a shark in it.
The shark in a cage,
yeah. And we also did one called Street Luge, VR Luge, where you're on the luge board.
Yeah.
And then at GDC...
I won the world record last year.
Oh, really?
That was well done.
Actually, I cheated. I played last year the Gamescom in the business area. I played it twice,
And on the second,
On the second turn, I broke the record from the other German guy.
Yeah, very good. Well done. So, and then this year at GDC and E3, we show two new demos, both in the heist world, which as in our studio we made a game called The Getaway, 12-13 years ago.
Yeah.
Which is a gritty London gangster. So we used that as a bit of inspiration. I worked on that back then, and so did some of the other people. So, yeah. But actually, what we wanted to do is there were two key things that we wanted to do in both those demos. And the first one was to give the player the opportunity to interact with a virtual actor. So, I mean, when you were in, there's Mickey, he's driving the car, and he's talking to you, and he reacts to the things you're doing. Yeah.
He dodged the bullet when you shoot too close to him and stuff like that.
And he calls you a rude word. And actually, in the other one, it starts and he's about to torture you. He's interrogating you and he's walking around. So, to take you through that, first of all, we wanted to just know what it was like for you to have another character looking at you, for you to interact with them. And even when you've got just like a showroom dummy, if you're in virtual reality and you move, and they're watching you like this.
They're reacting to your movement.
Exactly, it's very compelling.
Yeah.
You know, so we did some demos like that. Then we looked at some. If they point a gun at you, it's very different to in a normal game or in a movie. You know, in a movie, watching the TV, say, you've got a character that you're empathising with, then somebody else is pointing a gun at them. So the whole thing is about you have to care for the character, then you have to be worried. You've got all this other stuff around, you know, that distracts you. Somebody comes in with a cup of tea or the phone rings or, you know, whatever. But in virtual reality, you're there and the gun is here.
Yeah.
And that is actually very, you know, uncomfortable. So it was like, great. and we also experimented with the NPC handing you things and you handing things to them. So you can take a note from them or a photograph, or in that demo, you take a phone. Then we use the binaural audio. So you hold the phone here, this guy's talking, you can hold it here, it sounds further away.
In the first second of the demo of The Getaway, I was a little bit shocked because I heard someone speak to me from the right. And I still thought it was the instructor. So I didn't react because I thought he was just putting the headphones on.
Yeah, telling you some stuff.
And I was like, okay, there's somebody beside me in the car.
Yeah. So that was one thing we really wanted to understand and establish. And then the other thing was to give you intuitive control in the world. And so that's why we used the move controllers, to give you two hands.
Yeah.
So in the interrogation demo, you go to a place where you actually steal a diamond, and you can open these drawers hunting for a jewel, and you find a gun, and you have the same clips, and you load the clips. And actually, the first demo is the two parts. One is really all about the virtual actor, and then the second one is all about the intuitive control. Yeah. And then in the Getaway that you did, it's all in one.
Yeah.
So the character's there, but you're also doing this. So I don't know if you played around at the beginning, you can actually turn the radio on, you know, you can play with the vent.
You can drink a can.
Yeah, I know, yeah. And all these things which are quite mundane in real life, but to be able to transport you to another place and for you to have that interaction, you know, is quite amazing, I think. And that's what people have really latched onto. And then just the intuitive nature of really shooting like this and, you know, loading the gun. It's very satisfying, that gun load.
One thing that almost happened to me, like, I was sitting on a chair, like a real car chair.
Yeah.
That was really immersive. And at one point I was leaning out of the window. And I expected to be able to lean on the sideboard because I just thought the window was open, and I was I was struggling with my balance.
Yeah,
is that like the main problem with doing VR, like the missing of the real movement?
Well, it's an interesting question. I mean, you know, and we're still exploring the different benefits of seated play and stood play and things like that. And you know, one of the things that's happened most often actually is in the other demo, you're in front of this desk And at the end of the demo, a lot of people put the Move controllers on the desk.
Yeah, and they drop it to the floor, of course. Yeah.
So, I mean, you're right. You know, we're still working through all these things. I mean, I believe there are design solutions, and there'll be, as with traditional games, there'll become a grammar, you know, of whether things fade if you get too close to a wall, or you know, there'll be a way that we deal with it. And
there'll be a visual version of.
Yeah, exactly.
Giving the people like this is a hint. Don't move.
You have to play along, right?
Yeah.
You know, I mean, in the same way with I've made SingStar, a singing game. You have to kind of want to sing the songs to get the enjoyment. You can do what you want with the microphone, but you're not going to get the pleasure out of it. So, and I think with the Getaway, you have to play along. You could in any game, you can kind of try and break it and muck about.
Of course.
So I think it's an interesting point, but. You know, at the moment, one of our mantras is we want the player to forget they're in VR.
Yeah, yeah.
You know, and to believe they're in this other place.
It worked in the moment when I was sitting in the car.
Yeah.
What's the Getaway? What's the London Heist, is it called? Is it going to be a full game with, like, different settings? Or we just saw two demos here.
Yeah, yeah. I mean, at the moment...
What's the vision?
At the moment, we've made a number of demos. And, you know, all of them will become available. But we're still working out exactly how that will happen. So we'll talk about that more later in the year. Yeah. But, yeah, you know, we're keen for people to get their hands on them because we know people enjoy them and that's why we do this.
So you're still in the process of,
defining exactly the best way to bring them out. Yeah.
Okay. Thanks a lot.
No,
I enjoyed the demo a lot.
Cool. Nice to meet you.
Thank you. Bye.
Cheers.